Hallo und herzlich willkommen
zu Lukas,
dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute machen wir eine Reise in die 80er Jahre und reden über einen Debütfilm. Wir sprechen über Michael Manns Thief, der Einzelgänger.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das bin ich, und Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber. Hallo Lukas.
Hallo Lukas, freut mich auch wieder hier zu sein, euch ins Ohr zu flüstern und ich freue mich natürlich wieder dir gegenüber zu sitzen.
Sehr, sehr gut. Lang ist her. Das letzte Mal haben wir einen Audiokommentar gemacht. Da saßen wir noch nebeneinander im Gegensatz zu jetzt und haben über David Finchers Fight Club gesprochen. Das hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. War eine sehr schöne Erfahrung, mal einen Audiokommentar einzusprechen. Hat mir persönlich dann auch nochmal aufgezeigt, was vielleicht für zukünftige Podcast-Folgen gar nicht mal so verkehrt wäre, einzuführen, dass man, sag ich mal, Podcast als reguläre Folge, als reguläres Format im Lukas etabliert. Ich denke mal, uns hat das gefallen. Wenn es euch gefallen hat.
Commentary meinst du, oder?
Meine ich doch.
Genau.
Was habe ich gesagt?
Lukas.
Genau, na, in unserem Podcast Lukas, so, das als okay, festes klar. Format einzuführen.
Ja.
Genau.
Nee, das auf jeden Fall. Da habe ich jetzt sowieso gedacht, ja, das ist eine wunderbare Idee, das machen wir nochmal.
Genau, ich möchte aber da nochmal unsere lieben Hörerinnen und Hörerinnen zu auffordern, vielleicht mal Kritik zu üben. Sagt uns doch mal, wie euch Luke Commentary Folge 1 gefallen hat. Was fandet ihr gut? Was fandet ihr vielleicht nicht so gut? Was würdet ihr euch in Zukunft wünschen? Ist vielleicht auch mal nicht schlecht, wenn wir mit unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen in Kontakt treten. Ich denke mal, die Kommentarfunktion auf den jeweiligen Plattformen ist da ganz geeignet dafür. Oder falls ihr aus Erfurt kommt, falls ihr mal in Erfurt seid und uns seht, quatscht uns halt einfach an.
Ja, das finde ich auch eine gute Idee. Also nach fast 3 Jahren wäre es eine gute Idee, dass wir auch mit unseren Hörerinnen und Hörern, Hörerinnen und Hörern, um Gottes Willen, in Kontakt treten. Das klingt auf jeden Fall schön. Wir haben auch schon lange nicht mehr aufgefordert, einfach mal uns zu schreiben. Mhm. Wenn ihr mal einen Film besprochen haben wollt, wenn ihr mal irgendwie vielleicht auch was kommentiert haben wollt, irgendeinen Film, den ihr im Streaming-Portal auf Netflix oder Amazon Prime oder wo auch immer mal gesehen habt, wo euch interessiert, ja, was sagen eigentlich die beiden Lukasse vom Lukas dazu? Und natürlich eine Aufforderung, die wir auch schon ewig nicht mehr gemacht haben, folgt uns natürlich überall. Instagram, Twitter. Ich habe jetzt viel Zeit, da ich keinen eigenen Instagram-Account mehr habe. Ich habe jetzt viel Zeit, unseren Instagram-Account vom Podcast zuzuballern mit allem möglichen Kram.
Hat vielleicht schon der ein oder andere mitbekommen, dass wir da jetzt, oder dass du da jetzt rege aktiv bist und unsere Followerinnen und Follower mit, ja, Tipps. Mit Material, mit, sage ich mal, netten Hinweisen der Filmwelt versorgst. Auf jeden Fall, denke ich mal, eine ganz coole Idee, wenn ihr da über diesen Weg mit uns in Kontakt treten könnt, was natürlich auch schon einige gemacht haben, aber es sind dann doch immer dieselben. Dann darf das gerne noch mehr werden und sich gerne in Zukunft vermehren. Sehr schön.
Ganz genau. So machen wir das. Aber bevor wir das machen, nehmen wir erstmal eine neue Episode auf, würde ich sagen. Und zwar durfte ich mir einen Film aussuchen. Mhm. Und was habe ich mir ausgesucht, Lukas?
Du hast dir einen, nächsten, sage ich mal, Krimi-Film ausgesucht. Wir hatten ja 7 besprochen und darauf folgte ein Film, der dich beim Sehen von 7 wohl inspiriert bzw. unterstützt haben soll, nämlich Michael Manns ersten, glaube ich, großen Kinofilm Thief, der Einzelgänger.
Genau, richtig. Aus dem Jahr 1981. Ich habe in der Vorbereitung zu 7 habe ich ganz zufällig an einem Abend habe ich die DVD, die Blu-ray bei mir zu Hause im Regal gesehen. Habe ich gedacht, habe ich mal Bock drauf. Hm. Und dann habe ich so ein bisschen rumgelesen und habe natürlich auch schon so einige Sachen erkannt und habe festgestellt, aha, David Fincher hat hier, glaube ich, auch ein bisschen zugeguckt an der einen oder anderen Stelle. Aber das werden wir dann alles gleich rausarbeiten. Ich habe schon den skeptischen Blick gesehen von deiner
Seite. Sehr, sehr gern, ja. Die Frage trug ich jetzt schon die letzten Tage mit mir rum. Was hat er denn da gesehen, was ich vielleicht gesehen oder auch nicht gesehen habe? Bin ich gespannt, was Michael Mann und David Fincher für Schnittpunkte haben könnten.
Genau, ja. Also, im Jahr 1981 befinden wir uns Anfang der 80er mit James Caan, der hier das Kinodebüt von Michael Mann bereichert. Worum geht's denn eigentlich in Thief?
Also, ich habe mich wieder mal an den großen Schreibtisch gesetzt und ein kleines ein kleines Konzept ausgearbeitet, das euch mal den Inhalt wieder, wie ihr das schon aus den regulären Folgen kennt, so ein bisschen zusammenfasst. Und das Ganze, ich komme mal ein Stück näher ran ans Mikro, möchte ich euch jetzt gern mal zuteil werden lassen. Also, das Hemd ist aus Seide, darunter eine stolze Brust, die ihr Haar zu tragen weiß. Am Handgelenk eine Uhr aus Gold und unter dem Gesäß ein kostspieliges Auto. Frank könnte es als Teilzeitgangster in Chicago schlechter gehen, doch der Ruf nach einem normalen Leben wird in ihm immer lauter. Als er dann noch die bildhübsche Jessie anspricht, weiß er, er muss aussteigen. Noch ein letzter Coup und einem bürgerlichen Leben mit Frau, Kind, Haus und Garten steht nichts mehr im Wege. Doch wie es die Gangsterbosse Chicagos wollen, kann Frank sein nächtliches Zweitleben nicht abschütteln. Franks Traum nach Geborgenheit und Normalität gerät unter den malmenden Bohrern falscher Freunde ins Zittern.
Wow, wow.
Und damit habe ich euch mal so einen, denke ich mal, ganz kleinen Überblick gegeben über die grobe Handlungsstruktur von Thief. Ich hoffe mal, das hat so alle wichtigen Eckpunkte einigermaßen getroffen.
Genau, ja, will ich schon sagen, ja. Also im Großen und Ganzen haben wir es, glaube ich. Wir können den Podcast hier beenden. Das war die Episode zu Thief, der Einzelgänger. Jetzt wisst ihr, worum es in diesem Film geht.
Den Film braucht ihr eigentlich auch nicht mehr zu sehen.
Genau. Ja, eigentlich haben wir das Ding jetzt vollumfänglich hier behandelt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht können wir auch noch ein bisschen weitergehen und wir können es ja erstmal angucken, was kommt hier eigentlich alles zusammen, ne? Was für Leute arbeiten hier eigentlich zusammen hier bei an Michael Manns Debütfilm? Ja. Natürlich wäre da zuerst bei der Regisseur Michael Mann, den heute, glaube ich, jeder irgendwie kennt oder zumindest mal irgendwie einen Film gesehen hat oder zumindest von einigen Filmen gehört hat. Wahrscheinlich eher nicht Thief. Also das ist jetzt, wenn ich jetzt so in meinem privaten Bekanntenkreis so rum frage, dann ist das einer der, den die wenigsten kennen, ehrlich gesagt. Obwohl es auch ein, also man muss dazu sagen, es war damals ein ziemlicher Flop, als der Film 1981 rauskam. Und das hat sich, glaube ich, nicht so fortgesetzt, dass Leute heute diesen Film einer breiten Masse irgendwie kennen, glaube ich. Ich glaube, die kennen dann schon eher andere Filme. Also ich hätte jetzt gesagt, sowas wie Heat zum Beispiel haben irgendwie relativ viele gesehen. Vielleicht auch wegen Tom Cruise eben Collateral und Jamie Foxx, ne? Das ist ja jemand, der bis heute noch aktiv ist. Genau, und das ist eben, ich habe jetzt schon ein paar Filme genannt, aber der Typ hat noch wesentlich mehr gemacht, ne? Michael Mann hat dann die 80er Jahre so ein bisschen ein paar Sachen durchgemacht. Er hat Manhunter gedreht. Das ist ein Film, der auf einer Romanvorlage basiert, mit dem Titel Roter Drache. Und bei Roter Drache dämmert es jetzt vielleicht schon in einigen. Jawohl, das ist das Prequel zu Das Schweigen der Lämmer, auch wenn man so möchte, was auch dann später nochmal mit Hannibal Lecter, wollte ich jetzt schon sagen, verfilmt wurde. Mit Anthony Hopkins verfilmt wurde.
Richtig,
man verwendet die schon so synonym irgendwie, ne? So. Mit Anthony Hopkins nochmal verfilmt wurde. Dann hatten wir später noch Der letzte Mohikaner von 1992. Wir hatten natürlich 95 Heat, das habe ich schon gesagt. Ali haben vielleicht viele gesehen mit Will Smith. Das ist die Muhammad Ali-Biografie. Collateral hatte ich schon genannt von 2004. Miami Vice aus dem Jahr 2006. Was auch wiederum sehr gut passt, weil viele kennen vielleicht die 80er-Jahre-Serie. Und an der hat Michael Mann mitproduziert. Mhm. Das kann man, glaube ich, so sagen. Public Enemies ist ein Film, auf den ich auch immer wieder angesprochen werde tatsächlich. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Aus dem Jahr 2009 mit Johnny Depp.
Johnny Depp, Christian Bale.
Ja.
Ich glaube, der Cast ist relativ üppig vom Ensemble her. Da spielen einige große Namen mit. Aber mir fallen jetzt spontan auch nur Christian Bale und Johnny Depp ein.
Ah, okay. Geht auf jeden Fall um die, ist auch eine Filmbiografie des Gangsters John Dillinger, soweit ich informiert bin. Genau, und er ist jetzt tatsächlich, wir sind brandaktuell, kann man sagen, dieses Jahr ist Michael Mann auch als Autor aufgetreten. Und zwar hat er im August seinen Roman Heat 2 rausgebracht. Und man munkelt, dass auch eine Verfilmung dieses Buches auf dem Wege sei. Ist, glaube ich, noch nichts gecastet und so, noch nicht die ganzen Leute zusammengetrommelt, die man dafür braucht. Aber Heat 2 wird wohl auch filmisch realisiert werden und nicht nur als Roman. Was ist zu Michael Mann noch zu sagen? Er ist so einer derjenigen, der so ein bisschen das Ende New Hollywoods mehr oder weniger mitgetragen haben. Also das sehen wir ja auch hier in Thief dann. Wir werden auch relativ viele Stilistiker erkennen, die man aus New Hollywood, glaube ich, auch noch kennt. Wofür aber vor allem auch bekannt ist, spätestens seit Collateral, ist so das Film mit sehr modernen Handkameras, Digitalkameras, ne, was so einen sehr geschmeidigen Stil hat, eine sehr, sehr eigene Ästhetik, eine sehr krasse Digitalästhetik, die extrem spannend ist mit starken Pastelltönen. Die Kamera ist extrem beweglich, das wird nochmal auf die Spitze getrieben bei seinem Film Miami Vice. Und das ist aber so eine Ästhetik, damit hat Thief, glaube ich, relativ wenig zu tun. Noch. Also, also natürlich gibt es da, weil es auch noch keine Digitalkameras gibt. Ne? Irgendwie obvious. Ja, aber zur Stilistik, falls du jetzt schon einhaken möchtest, können wir gleich noch was sagen. Wir kommen ja gleich zur Ästhetik. Wer ist ansonsten noch mit dabei? James Caan ist ein Schauspieler, der spielt hier die Hauptfigur des Frank, den kennen vielleicht auch relativ viele. Er hat 1966 bereits in El Dorado von Howard Hawks mitgespielt. Viele kennen ihn wahrscheinlich für seine Rolle des Sonny Corleone im ersten The Godfather aus dem Jahre 1972 von Francis Ford Coppola. Dann Rollerball aus dem Jahr 1975 ist noch relativ bekannt. Er hat 1990 dann eine Hauptrolle im Film Misery gespielt. Eine Stephen King-Verfilmung von Rob Reiner. Rob Reiner kennt vielleicht auch viele von This is Spinal Tap, den hat er gedreht. Oder jetzt den zu Meme gewordenen Film, so ein bisschen The Princess Bride. Ne? Mein Name ist Inigo Montoya, You Killed My Father, Prepare to Die. Kennst du nicht? Okay, alles klar, zeige ich dir nachher mal. In Dick Tracy aus dem Jahr 1990 hat er mitgespielt. Das ist tatsächlich ein Film, den ich dir mal geben wollte und den ich dir bestimmt auch mal geben werde. Hast du schon mal was davon gehört? Nee,
noch nichts.
Geil. Das ist nämlich am besten, wenn man vollkommen unvorbereitet da reingeht, weil das, was du da siehst, das, okay. Das ist einfach sehr krass. Und er hatte später dann noch eine kleine Nebenrolle auch in Dogville von Lars von Trier aus dem Jahr 2003. Ansonsten haben wir noch Willie Nelson, den Musiker hier, in einer Rolle als Okla. Wir haben Dennis Farina als Carl in einer relativ kleinen Rolle. Er nimmt dann im nächsten Film Manhunter auch noch eine größere Rolle ein als Polizist. Dennis Farina kennt man eben dann, Manhunter, der Soldat James Ryan, oder auch Snatch, Schweine und Diamanten von Guy Ritchie, der ist ja relativ bekannt. Tuesday Weld spielt hier das Love Interest, die hat eine relativ kleine Karriere, soweit ich das weiß, beziehungsweise man kennt sie jetzt nicht so in der öffentlichen Breite. Sie hat in Falling Down von Joel Schumacher mitgespielt, aus dem Jahr 19... Oh Gott, wann war denn der? Anfang der 90er, ich glaube 93 oder so. The Wrong Man von Alfred Hitchcock, da hat sie eine relativ frühe Rolle gespielt und auch eine kleine Rolle in Once Upon a Time in America von Sergio Leone. Ansonsten noch Robert Prosky in einer sehr markanten Rolle hier als Gangsterboss, wie heißt er? Leo heißt er. Kennt man vielleicht auch aus Christine von John Carpenter, aus dem nächsten Film von Michael Mann, The Keep heißt er, aus Mrs. Doubtfire tatsächlich auch. Und Last Action Hero.
Richtig, daher kannte ich den.
Daher kannst du ihn. Ich kannte das Gesicht schon mal von irgendwoher, aber ich wusste partout nicht woher. Und es war wahrscheinlich auch dann aus Last Action Hero irgendwann mal. Aber ich habe das nicht mehr im Kopf gehabt, wie der Typ aussieht. Und genau. Mr. Doubtfire, da war ich ein Kleinkind, das weiß ich gar nichts mehr drüber. Ich weiß nur noch die Prämisse.
Ja. Der Schauspieler war ja zu dem Zeitpunkt Thieves schon relativ alt. Und es war, glaube ich, trotz dessen sein erster Film. Also der kam das erste Mal durch Michael Mann, sage ich mal, auf die große Kinobühne und hat durch diesen, sage ich mal, Initiationsfilm noch eine relativ große Filmkarriere hingelegt. Also an alle, die vielleicht jetzt so langsam auf die 30, 40 zusteuern, es ist mit der großen Filmkarriere noch lange nicht zu spät.
Ja, das ist seit Jahren meine Hoffnung, dass ich irgendwann nochmal Schauspieler werde oder irgendwie mal ein Drehbuch schreibe oder so. Ja, wir müssen natürlich auch, das habe ich heute erst wieder, wurde mir heute erst wieder in Erinnerung gerufen, ich hatte das schon wieder vergessen, das ist ja im Prinzip auch so ein kleiner Tribut, den wir hier zollen, an James Caan, der ja dieses Jahr leider im Juni verstorben ist. Das hatte ich in der Recherche erst wieder, ich habe das ist nur ein paar Monate her, ich hatte das schon wieder verdrängt. Für mich war der noch am Leben gerade irgendwie.
Ich weiß gar nicht, ob mir das so ins Vieh gespült wurde, um jetzt mal neuzeitlich zu sprechen, aber hat er auch mitbekommen. Dass er tatsächlich erst, ich glaube, im Alter von 82 gestorben ist. Ja, ich hatte zuletzt noch ein Interview mit ihm gesehen, da war auch schon relativ betagt, aber dann doch noch relativ rüstig. Hatte mich jetzt schon überrascht, dass der gute James Caan nicht mehr unter uns weilt. Obwohl er in seinen Filmen, die ich zumindest bisher mit ihm kenne, dann doch mal sehr rüstig, sehr kernig und sehr maskulin wirkt. aber auch ihm ist dann doch nur ein relativ, ja, heute würden wir sagen, Leben von normaler Lebensspanne beschieden mit 82 Jahren. Hm. Gott hab ihn selig.
Ja. Rest in Peace. James Caan. Kommen wir mal zum Film. Du hast eben schon bei der Ästhetik so ein bisschen, wolltest da schon so ein bisschen einsteigen. Mhm. Wie würdest du das so beschreiben, was wir hier sehen?
Also, in Vorbereitung auf den Film, ich hole mal ein bisschen aus. Du hattest mir schon angeteasert, dass das Ganze, was mit dem Film 7 durchaus gemeinsam haben könnte. Nun haben wir 7 in aller Ausführlichkeit in unserer Luke-Commentary Folge 1 besprochen. Hm. Und sind dann natürlich auch auf die Ästhetik eingegangen. Dementsprechend bin ich jetzt hier mit einer gewissen, sag ich mal, Voreinstellung an den Film rangegangen. Die wurde aber gleich in der ersten Szene. Die Kamera blendet auf. Wir sehen einen Wagen, dessen Licht angeht. Dieser fährt aus dem Parkplatz raus. Wir befinden uns auf einer Straße. Das Auto fährt entlang. Mitten in der Nacht. Es regnet. Links und rechts blinkt und blitzt überall künstliches Neonlicht. Die Leuchtreklame der Straßen und so weiter scheint auf die schwarze Karosse. Und das hat mich schon ein bisschen an 7 erinnert. Aber es hat dann doch nochmal eher einen eigenen Touch gehabt. Also die Ästhetik finde ich persönlich erst einmal sehr, sehr schön. Also ich finde, Michael Mann, gerade im Film Thief, entwickelt eine Bildsprache, die man kennt, die man vielleicht schon mal gesehen hat, die einen dann aber dann doch auch nochmal emotional erreichen kann durch gewisse Detailaufnahmen, durch gewisse Kamerafahrten, durch, sage ich mal, die Ästhetik in Kombination mit Musik, wird da ein ganz eigenes Feld aufgemacht, das nicht pragmatisch wirkt, sondern schon in eine gewisse Richtung des Künstlichen geht, des Artifiziellen geht, aber im natürlichen Raum bleibt. Also es wird jetzt kein abstrakter Film oder es geht jetzt nicht in die Richtung Kunstfilm, sondern es bleibt in einem natürlichen Raum, hier eben Chicago der 70er, 80er Jahre. Aber es findet seine Motive, die einen dann durchaus in Kombination mit der Musik dann mal innehalten lassen und die Atmosphäre einen aufnehmen lassen. Diese atmosphärischen Bilder, die natürlich nicht zuletzt auch durch Handlung, Mimik, Gestik der Figuren entstehen, die durch verschiedene Kameraeinstellungen entstehen, die haben schon etwas sehr Lyrisches, etwas sehr Märchenhaftes, dem man gern zusieht, dem man gern zuhört und von dem man sich gern, sage ich mal, als Zuschauer tragen lässt. Also ich konnte mich unglaublich gut in Thief verlieren und mich mit der Hauptfigur Frank identifizieren und mich eben auf seiner Reise durch diesen Film anschließen. Und das eben unterstützt, ich hatte eben schon gesagt, dass mir die Anfangsszene sehr gut gefallen hat, wenige Szenen später, vielleicht sogar genau die nächste Szene, geht er auf einmal zu einem Fischer, der am Hafen sitzt, sage ich mal, wartend auf die Morgenröte und so weiter und so fort. Und das hat schon was sehr Ästhetisches und
das Wasser, ne?
Richtig.
Wahnsinn.
Richtig, ja. Genau. Das Wasser ist mehr oder weniger lila, wird natürlich, spiegelt natürlich die Farben des Himmels, alles ist so in Bewegung, alles wabert. Es ist schon eine gewisse Aktivität im Bild zu sehen. Trotzdem ist das Bild total still und dann eben noch dieser sehr, ja, melodische Score von, ich glaube,
Tangerine Dream.
Tangerine Dream, genau. Mhm. Tragen dazu bei, dass das Ganze einen schon mit so einer melancholischen Traurigkeit oder mit so einem melancholischen Schwermut so schwelgen lässt. Und da gibt es ganz viele Szenen im Film, der jetzt anders als man vielleicht erwartet, auch natürlich in den richtigen Momenten relativ schnelle Sequenzen hat, relativ actionreich, actionlastig wird, gerade in den letzten Minuten des Films, entsteht da nochmal einiges an Tempo und Schnittgeschwindigkeit. Aber in den richtigen Momenten, in den richtigen Dialogszenen, hält der Film auch die Zuschauer daran, innezuhalten, zuzuhören, aufzupassen, zu beobachten, um das, was da gezeigt wird an Atmosphäre, einfach aufnehmen zu können. Das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Sowas gefällt mir im Allgemeinen sehr, sehr gut. Hat mich ein bisschen an Near Dark erinnert von Catherine Bigelow. Hm. Da ist, glaube ich, auch Tangerine Dream für den Score verantwortlich und das hatte mir sofort Erinnerungen hervorgeholt. Und ja, da eher ländliche Gegenden in Near Dark, hier wirklich die Großstadt, aber trotzdem hat beides so eine raunende Stille, die einen packt. Das macht Spaß. Ja.
Genau, Tangerine Dream kann man ja sagen, generell eine Gruppe, die sehr, sehr viel Filmmusik gemacht hat aus Berlin. Weitesten Sinne Gruppe, die elektronische Musik macht. Die haben auch ganz oft mit William Friedkin oder öfter mit William Friedkin gearbeitet. Für Sorcerer haben sie den Soundtrack gemacht. Ich glaube sogar auch für Der Exorzist. Kann das sein?
Oh.
Weiß es gerade nicht. Aber auf jeden Fall mit Near Dark hast du auf jeden Fall recht, ja. Das ist auf jeden Fall Tangerine Dream gewesen. Du hast gerade schon mehrere Sachen angesprochen, die ganz spannend sind. Du hast nämlich zum einen gesagt, und da möchte ich gerne mal ansetzen, dass sich diese Künstlichkeit, die wir hier in den Bildern sehen, dass das trotzdem irgendwie in der Realität verhaftet bleibt. Und auf den realen Straßen sozusagen, ne? Und es wirkt jetzt nicht wie ein Kunstfilm, wenn man so möchte, ne? Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was man aus, was Michael Mann hier so aus New Hollywood eben mitgenommen hat, ne? Da eben eine Zeit, in der sehr, sehr viel mit Naturlicht, jetzt hab ich gerade überlegt, was das Gegenteil vom Kunstlicht ist, mit natürlichem Licht gearbeitet hat. Also, dass man eben keine zusätzlichen Spots verwendet hat, ne, dass man möglichst versucht hat, dreckige Straßen darzustellen und eben nichts, was diese ganze Stimmung aufhält und so weiter. Und das ist auch was wir dann Anfang der 80er Jahre in ganz vielen Filmen, glaube ich, auch so drin haben, was nur in diese dunklere Ästhetik, auch in das nächtliche New York zum Beispiel mal rübergerettet wird, wenn wir an Maniac denken zum Beispiel oder an jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ach, ist egal. Fällt mir später noch ein. Jedenfalls so Filme wie Maniac. Was wir hier jetzt sehen, ist aber, dass diese Künstlichkeit dann doch relativ stark betont wird in den Bildern, ne? Also trotzdem auf den Straßen durch also diese Neonlichter zum einen, die sich dann spiegeln in den Straßenpfützen, durch auch Häuserfassaden, in denen wir eben brennendes Licht die ganze Zeit haben und es sind in der Dunkelheit sozusagen, es ist das Einzige, was so raus scheint sozusagen und was dieses Panorama sozusagen erleuchtet, wie wir es zum Beispiel beim ersten Gespräch zwischen Leo und Frank haben. Da sehen wir das relativ deutlich. Also wir haben eben diese dreckigen, verregneten Straßen, aber denen wird halt was Künstliches hinzugefügt. Das Interessante ist, dass das, glaube ich, auch bei den Innenräumen in gewisser Weise ähnlich ist. Denn auch da haben wir das Gefühl, durch so alltägliche Clubs zum Beispiel zu gehen, durch normale Diner und so, ne? Also es gibt da zum Beispiel auch hier diese Clubszene, in der er zu seiner ersten Verabredung mit dem Love Interest sozusagen hinkommt und 2 Minuten sich verspätet. Und er geht dann durch diesen Club.
2 Stunden.
Genau, 2 Stunden zu spät, genau. Und er geht dann durch diesen Club und du merkst schon, dass da extra Spots gesetzt sind, die auf James Caan scheinen sollen, weil wir da immer diese kleinen Lichtkegel noch auf seiner Seite haben, damit wir die ganze Zeit sozusagen im Gefühl haben oder die ganze Zeit verstehen, wer er ist. Also das wird sozusagen durch das Licht auch nochmal unterstützt. Es wird sowieso unterstützt dadurch, dass er der Einzige ist, der sich überhaupt durch diesen Raum bewegt und die Kamera ihm folgt. Aber es sind auch extra Spots, die sein Gesicht sozusagen nochmal abheben von den Gesichtern der anderen Menschen, die drumherum stehen. Und das ist so dieser künstliche Eingriff, der hier dann auch auf einmal getätigt wird. Ja. Du hast gesagt, eine relativ hohe Schnittzahl, die wir gegen Ende haben. Ich würde sagen, dass wir das schon zu Beginn tatsächlich haben und dass wir auch so ein bisschen von Szene zu Szene hetzen. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, da müssen wir jetzt ein bisschen genauer schon auf die Geschichte eingehen. Also wir haben es ja hier mit einer Figur zu tun, wir müssen mal genauer sozusagen auf die Art und Weise eingehen, wie die Handlung vorgetragen wird. Denn eigentlich bekommen wir ja erstmal nicht mit, was das Ganze überhaupt soll und wer dieser Frank eigentlich ist. Das heißt, wir werden eigentlich in diese einzelnen Szenen reingeworfen und müssen uns selbst sozusagen aus diesen einzelnen Eindrücken zusammensetzen, was wir hier eigentlich sehen und wo die ganze Reise hingehen soll. Und das ist so eine Art von Exposition von Figuren, Beschreibung auch mehrerer Figuren. Er hat ja auch noch seinen Partner, gespielt von James Belushi. Also eine Exposition, die wir sozusagen über den Film hinweg verteilt bekommen. Das heißt, wir bekommen immer wieder neue Häppchen und verstehen sozusagen dadurch immer mehr, was diese Figur möchte und was das Ziel dieser Figur ist. Also insbesondere jetzt eben Frank. Und das ist was zu Beginn, glaube ich, schon recht klar wird, dass wir nicht so richtig wissen, wo wir eigentlich sind. Wir sind so ein bisschen orientierungslos. Und das wird auch durch diese schnellen Schnitte rübergebracht. Also zum einen, dass wir keine Orientierung haben, zum anderen aber auch, dass Frank selbst nicht so wirklich eine Orientierung zu haben scheint, wo es in seinem Leben lang gehen soll. Und dass er so ein bisschen von einem Eindruck zum anderen hetzt. Also ich möchte exemplarisch einfach mal das erste Treffen nennen, was er mit Jesse hat. Da ist es wirkt ja so, als würde er sie kaum irgendwie kennen, und er geht dann einfach so hin, ja, lass uns mal ausgehen, schönes Shirt übrigens, oder nee, schöne Bluse oder was er sagt, und dann schneiden wir auch schon weg. Weißt du? Es wird so schnell abgehandelt irgendwie, ne? Und das ist, glaube ich, ganz symptomatisch und auch so ein bisschen symptomatisch für das, was die Figur Frank in dem Film noch repräsentiert. Aber da sage ich dann später noch mal sowas.
Wie würdest du das bewerten? Findest du das für den Film zuträglich? Ja. Oder hättest du gesagt, am Anfang so eine gewisse Rahmensetzung hätte dem Ganzen dann durchaus zuträglich sein können?
Nee, ich finde es absolut zuträglich, weil genau diese Ziellosigkeit, die, glaube ich, dadurch artikuliert wird, die Frank innewohnt, beziehungsweise er hat ja eigentlich ein relativ klares Ziel, nur ich habe das Gefühl, er möchte auf Biegen und Brechen zu diesem Ziel kommen und sich eben nicht die Zeit nehmen für das, was der Aufbau einer solchen Beziehung eben, also er möchte sich nicht die Zeit nehmen, die ein solcher Beziehungsaufbau eben eigentlich vonnöten hätte. So, ne? Und das ist hat, glaube ich, relativ viel damit zu tun, wie er sein Leben sieht und was er möglichst schnell eben erreichen möchte. Ja, genau. Ja, kann man vielleicht so sagen.
Ja, okay. Bestätigt ja eigentlich auch nur den Eindruck, den man von vielen Filmen des New Hollywoods hat, dass man eben in alltäglicher Handlung einer Figur, möglicherweise des Protagonisten, hineingeworfen wird. Und Stück für Stück setzt sich eben fragmentarisch die Handlung bzw. der Plot zusammen und ist eben auch nur so aufgebläht, dass man eben die Handlung des Films oder das Motiv des Films versteht. Alles Weitere wird ausgeblendet und man bleibt wirklich bei der Hauptfigur, wie eben hier James Caan in Form von Frank, und erlebt, ja, sage ich mal, die Erlebnisstruktur innerhalb des Films, die dann natürlich wiederum unterschiedlich sein kann. Hier haben wir jetzt einen relativ klassischen, ja, Aufbau, sage ich mal, des Gangsterfilms. Also ich habe mich schon an die Gangster- und Kriminalfilme aus diesen Jahren erinnert gefühlt. Ganz allgemein vom Aufbau her, wir bekommen erstmal häppchenweise mit, wer ist es überhaupt, was möchte diese Person und was macht vor allem diese Person, um ihre Ziele dann vielleicht zu erreichen. Wie verläuft dann das Ganze und wie endet das Ganze? Und das ist dann doch, wenn wir dann später vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen, relativ klassisch. Und genau, so viel vielleicht nochmal ganz kurz.
Ich würde aber sagen, dass es hier doch zu so einem klassischen Hollywood-Aufbau einen gewissen Unterschied gibt. Und auch zu dem, was wir in New Hollywood sehen. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit Taxi Driver, ne, da ist es relativ deutlich, dass wir am Anfang direkt so einen Hinweis mitgeliefert bekommen, warum dieser Mensch so eine gewisse Traurigkeit, Melancholie und vielleicht auch so gewisse psychische Probleme mit sich rumträgt. Es wird nämlich sofort gesagt, dass er im Vietnamkrieg war. Ne? Das ist, glaube ich, so relativ wichtig dafür. Hier bekommen wir das oder den Grund, warum er zum Beispiel diese Frau, Jessie, so schnell wie möglich an sich binden möchte, die bekommen wir erst später sozusagen nachgeliefert in dieser Diner-Szene, wenn er sozusagen diese Collage auspackt. Ja? Und dann bekommen wir erst mit, warum der das überhaupt möchte, ne? Und warum das auch so schnell gehen möchte. Weil es, glaube ich, gar nicht so sehr um eine Liebesbeziehung geht, sondern es geht darum, ein gewisses Bild herzustellen. Das ist, glaube ich, so das Wichtige. Und das ist diese Form von Exposition, die bekommt man so über den Film hinweg geliefert. Also, dass er im Gefängnis war, dass er so einen gewissen Traum hat und so. Ne? Das sind so Informationen, die dann erst im Nachhinein sozusagen übergeliefert werden. Aber du hast recht, also wir bekommen auf jeden Fall die Profession, bekommen wir natürlich ganz zu Beginn mit, ne, dass er halt Dieb ist. Da interessiert sich der Film auch sehr für. Also wenn man diese ganzen Nahaufnahmen und Detailaufnahmen sieht, da interessiert sich die Kamera ja kaum erstmal für James Caan selbst, sondern eher für diesen Vorgang. Und er möchte eine Faszination schaffen für diesen Vorgang, wie man so einen Tresor aufschraubt zum Beispiel. Ne? Das ist, glaube ich, so ein Faszinosum, was sich dann auch durch spätere Szenen die im Zusammenhang mit diesem Raub irgendwie stehen, durchzieht. Ne? Also so dieser Spannungsmoment wird hier der richtige Draht durchgeschnitten.
Ja, richtig. Beispiel, ne? So, genau, ne? Ja. Und genau diese Szenen, die du gerade angesprochen hast, gerade zu Anfang, werden ja ins kalte Wasser geschmissen, wissen, dass es sich hier um ein, ja, irgendwie Heist handeln könnte, dass hier, sag ich mal, drei Räuber am Werk sind, die jetzt einen Tresor knacken wollen. Und so ikonisch für diesen Film oder allgemein für den Film Noir ist eben genau diese Szene, in der Michael Mann wirklich fast schon mit so einer dokumentarischen Akribie zeigt, wie eben so ein Tresor aufgebohrt und letztendlich geknackt wird, welche Schritte es bedarf, welche Personen es bedarf und welche, ja, sage ich mal, Manpower es bedarf, um letztendlich an das zu kommen, was die drei Typen wollen. Dass das Ganze natürlich nicht das eigentliche Bestreben oder das eigentliche Verlangen oder das eigentliche Ziel Franks ist, wird dann natürlich erst später klar. Aber erstmal rein formal, rein ästhetisch, wollte ich noch mal ganz kurz aufgreifen, dass wir gerade hier am Anfang eine sehr, sehr besondere, interessante, kurzweilige Szene haben, in der wir, glaube ich, 10 Minuten lang Männern beim Aufbrechen oder beim Überwachen eines Überfalls, beim Überwachen und Durchführen eines Überfalls beobachten. Aber in dieser Szene sehen wir schon, wer die Personen sind. Es wird kein Wort gesprochen, aber wir bekommen sofort mit, okay, der Typ am Bohrer, der letztendlich hier den gewalzten Stahl durch den meterdicken Beton oder durch die meterdicken Stahl treibt, das wird unser Protagonist sein. Der wird erstmal sehr, sehr heldenhaft beleuchtet, die Kamera leicht von unten, eine relativ coole so Schweißerbrille.
Ja.
Das T-Shirt relativ eng, ich glaube mit V-Ausschnitt, ja, relativ muskulös, würde man jetzt sagen, sehr maskulin. Und
Schweiß auch, und der Körper wird auch in gewisser Weise so beleuchtet, dass die Muskeln auch so ein bisschen betont werden.
Ne? Richtig, genau. Ja. Und das Ganze wirkt dann eben schon, ja, heldenhaft würde ich jetzt nicht sagen, aber wirkt als Bezugsperson. Also das ist der Typ, dem wir hier folgen müssen, der den Ton angibt und der wahrscheinlich die Fäden in der Hand hat, beziehungsweise dann eben diesen riesigen Bohrer, auch ein Gerät, was man ja nicht so oft sieht, wie dieser dann mit so einer Art Magnetverschluss angebracht wird und so weiter und so fort. Diese ganze Schrittfolge bekommen wir in Detailaufnahmen wunderbar gezeigt. Und dann eben noch seine drei Kumpanen. Einen davon hast du schon genannt, das müsste
Barry
sein, genau, die ihn dann dabei natürlich unterstützen und dann natürlich auch beim nächsten großen Knack dann unter der Hand eines großen Mafia-Bosses dann wieder dabei sind, quasi ein Team bilden.
Der große Knack, das könnte auch ein Film sein, ein Filmtitel. Falls wir mal einen Film zusammen drehen, nennen wir ihn der große Knack, falls wir mal einen Heist finde ich gut.
Genau, ich hab das jetzt einfach mal so Knack genannt, aber ich glaube, es heißt eher Bruch.
Ach so, der große Bruch.
Ich glaube, Knack wird nur, also das ist jetzt wirklich off-topic, wird, glaube ich, nur mal in einer Bühnenvorstellung des Duos Elsterglanz verwendet. Echt? Die Jungs wollten da auch irgendwie einen Knack, einen Bruch, einen polnischen Hausbesuch oder einen rumänischen Hausbesuch oder sonst irgendwas.
Knack nicht ein Kartenspiel?
Wollten irgendwo einbrechen. Ich weiß es nicht. Aber ja, egal, genau. Richtig, genau. Also da nochmal ganz kurz zu dieser Szene und der Darstellung der Figur James Caan, die ja dann doch ob ihrer Stille, ob ihrer musischen Untermalung, dann doch einiges schon implizit verrät.
Ja.
Also die Bildsprache ist sehr aussagekräftig.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade festgestellt, dass wir, glaube ich, ein bisschen falsch angefangen haben. Denn ich habe gerade gemerkt, als wir so ein bisschen die Ästhetik umschrieben haben und ich schon so ein bisschen auf das hinaus wollte, was Frank eigentlich möchte, dass wir das, glaube ich, so als erstes hätten klären müssen. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal, weil das ist so ein bisschen der Elefant im Raum, um den wir, glaube ich, so ein bisschen drumherum reden, jetzt erstmal gerade in diesem ästhetischen Beschreibung. Deswegen würde ich dir jetzt einfach mal die Frage stellen und deine Ideen dazu hören wollen. Was will eigentlich Frank?
Also man muss dazu sagen, Frank war ja lange Zeit, ich glaube 9 Jahre im Knast.
hat da seinen, sag ich mal, Ziehvater Oklar kennengelernt, der ihm wirklich ans Herz gewachsen ist. Nun ist Frank draußen und verdient sich tagsüber sein Geld mit dem Verkauf von Autos und nachts mit, sag ich mal, Einbrüchen, mit Raub, mit Diebstahl, in großem Stil, im professionellen Stil. Und das dient natürlich erstmal dazu, Geld zu generieren. Er möchte erstmal Geld machen, finanziell sicher sein. Und finanzielle Sicherheit ist ja erstmal ein Bestreben, das fast jeder Mensch von uns, jeder Mensch der westlichen Welt von uns in sich trägt. Man möchte finanziell unabhängig sein, man möchte finanziell gut aufgestellt sein, denn man gibt sich der Illusion hin, durch Finanzen hat man oder durch sichere Finanzen wird man ein gutes Leben haben. So funktioniert unsere Gesellschaft, so funktioniert eine Leistungsgesellschaft und dafür muss man was tun. Eben tagsüber der legale, gut aussehende Autoverkäufer und nachts dann wirklich der männliche, der maskuline, der haut drauf, der Panzerknacker.
Batman.
Das ist richtig. Ja. Und das ist erstmal das vordergründige Ziel. Das Generieren von Geld durch das Versprechen von finanzieller Unabhängigkeit, Sicherheit und Luxus in einem guten Leben. So. Das aber nur vordergründig. Im Hintergrund bekommen wir in dieser tollen Dialogszene zwischen Jesse und Frank mit, dass in Frank dann doch mehr steckt als einfach ein Gauner zu sein, denn er hat eine Vision. Er ist jetzt, denke ich mal, so zwischen 40 und 50 Jahre alt, ist also auch nicht mehr der Jüngste, war lange Zeit im Knast, hat wahrscheinlich viel in seinem Leben verpasst, was er bedauert und möchte jetzt sein Leben nochmal auf die richtige Bahn bringen, so schnell wie möglich. Und dieses so schnell wie möglich impliziert, dass eben so schnell wie möglich auch Geld her muss, durch illegale Geschäfte, durch Raub. Aber mit dem Ziel, irgendwann finanziell unabhängig zu sein, sein eigener Herr zu sein, um sich ein schönes Leben aufbauen zu können. Da hat Frank auch ganz gezielte Vorstellungen, wie sein schönes Leben aussehen muss. Er trägt immer in seiner Brieftasche eine kleine Collage im A5-Format mit sich, auf der verschiedenste Bilder zu finden sind, die zusammen arrangiert sind zu einer großen Collage, die seiner Vision, seinem Lebensziel, seinem Lebenstraum entsprechen. Und er sagt, glaube ich, auch zu Jesse, wenn er das alles, was auf dem Bild ist, erreicht hat, dann ist sein Leben vorbei, dann hat er alles geschafft, was er schaffen möchte. Das ist zum Beispiel den Kontakt zu Oklar zu halten, ein Haus zu haben, eine Frau zu haben, Kinder zu haben und einfach ein ganz normales, bürgerliches, mittelständisches Leben zu führen. Das ist eigentlich das tiefe Ziel oder die tiefe Antriebsfeder Franks, die, sage ich mal, unter dieser harten, wirklich harten Schale, härter als jeder Tresor, stecken, der er sich dann aber, sage ich mal, Jesse eröffnet, um ihr, sage ich mal, seine Vision zuteil werden zu lassen, da er sie, komme was wolle, als Bestandteil seiner Vision, seines Lebens sieht. Und deswegen da vielleicht, du hast es gerade schon angesprochen, da so forsch und schnell handelt.
Ja.
Genau. Also es teilt sich so in zwei Ebenen auf.
Alles absolut richtig. Ich würde jetzt mal vordergründig auf die Collage eingehen wollen und auf das, was ich dort finde. Denn wir erfahren ja auch in dem Gespräch zwischen Frank und Jesse, woraus diese Bilder eigentlich sind. Und da wird gesagt, dass sie aus Zeitschriften, Zeitungen, aus irgendwelchen Magazinen ausgeschnitten sind. Das heißt, es sind im Endeffekt Werbebilder. Es sind Werbebilder, aus denen sich Frank hier eine Collage zusammengestellt hat, sozusagen ja Bilder des Kapitalismus, wenn man so möchte, ne? Bilder, die mehr oder weniger einen gewissen Affekt auf einen haben sollen. Und im Prinzip sehen wir hier Wunschvorstellungen, die aus der Werbung heraus generiert wurden. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, dass wir es hier mit einer Figur zu tun haben, die sehr, sehr lange im Gefängnis war, die, glaube ich, auch nicht dadurch in der Lage war, sich sowas wie soziale Fähigkeiten anzueignen. Das sehen wir hier, glaube ich, in jeder Szene, dass er irgendwie nicht so wirklich in der Lage ist, mit Menschen zu reden, gerade mit Tuesday, also mit Jesse. Ich habe schon ihren richtigen bürgerlichen Namen richtig, gesagt. Ja. Genau, ja, ihren Schauspielnamen, ist egal. Genau, und nicht so richtig in der Lage ist, mit ihr zu interagieren und das so schnell wie möglich irgendwie hinter sich bringen möchte. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch ein großer Schlüssel des Films, dass er diese Wunschvorstellung, diese von der Werbung geformte Wunschvorstellung hat, die er so schnell wie möglich irgendwie erreichen möchte. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum das alles so schnell geht, warum er diese Frau so kennenlernt. Und er trifft sie und dann sagt er vielleicht, ich meine, gut, es kommt heraus, dass sie sich jeden Tag irgendwie mal gesehen haben. Er sagt immer Hallo zu ihr, ne, immer wenn er in das Café geht. Aber die treffen sich dann zum ersten Mal anscheinend so richtig. Und dann läuft es im Prinzip schon fast direkt auf einen Heiratsantrag raus, weißt du? So als ob man so schnell wie möglich da irgendwie hin möchte. Ne? Und das ist so dieses bürgerliche Leben, was er erreichen möchte, wozu Jesse irgendwie so das Versprechen ist, dass er sozusagen die Frau gefunden hat, mit der er das sozusagen ja realisieren kann dann auch für sich, also aus der Wunschvorstellung raustreten kann. Woran es scheitert, ist zum einen sind es die finanziellen Mittel, die er sich dann über die Aufträge holen möchte, die er von Leo dann bekommt, oder beziehungsweise diesen ersten Auftrag, er will ja nur einen machen eigentlich, ne? Ist ja so ein bisschen die Krux daran. Und zum anderen scheitert es, glaube ich, auch so ein bisschen an seinen sozialen Fähigkeiten und an dem Background. Also das sieht man dann in der Situation, wenn die beiden ein Kind adoptieren wollen, weil Jesse kann keine Kinder kriegen. Und da ist es ja zum einen das Problem, dass er halt im Gefängnis war. Das ist schon mal ein Problem für die Dame, die das Kind sozusagen ausstellt, in Anführungsstrichen. Ne? Zum anderen aber auch, das ist noch so ein Moment, wo ich denke, okay, aber wenn man sich jetzt einigermaßen ordentlich verhält, ne, also ordentlich, also im Sinne von einigermaßen gefasst bleibt in der Situation, dann geht das vielleicht noch. Aber es bricht sofort aus ihm raus, diese ganze Aggressivität, dieses Gefühl, irgendwie nicht, ja, vielleicht nicht genug zu sein für diese Welt, also nicht genug zu sein, um sich diesen Traum zu erfüllen, um eben dieses Bild eines bürgerlichen Vaters dann auch mit sich in seiner Form, mit seiner Figur also zu realisieren. Ne? Das ist, glaube ich, eine Frustration, die da auch mitschwingt. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum das in vielen Lebensbereichen dann nicht funktioniert. Ja. Oder nicht funktionieren könnte. Ja.
Ich würde mal ganz gern ansetzen bei den Bildern aus den Magazinen und so weiter. Diese Collage hat er wahrscheinlich im Gefängnis erstellt, na klar. Ja. Und ich sag mal, die einzige Möglichkeit, sich mit weltlichen Dingen im Knast zu beschäftigen, war wahrscheinlich visuell Bilder aus eben diesen Magazinen oder diesen Zeitschriften. Aber die Tatsache, dass aus diesem Magazin eben was Eigenes konstruiert wurde, macht die Collage für mich jetzt nicht zu einer Ansammlung von Werbebildern, von sag ich mal, Konsum, von Konsumwünschen, sondern für mich ist die Collage mit ihren Bildern ist eher ein Bedeutungsträger. Also die, sag ich mal, konsumistische Absicht der Bilder löst sich durch das Herausschneiden, durch das Arrangieren zu einem individuellen Werk, verkommt, sag ich mal, das toll ausgestellte Musterhaus, was da vielleicht ausgeschnitten wurde, zu einem ganz einfachen Haus, zu einem Wunsch, ohne da jetzt zu sagen, oh, ich möchte mal vielleicht möchte er so ein Haus mit so einer Terrasse und solchen Fenstern und so weiter, ganz sicher. Aber da steckt einfach nicht der Wunsch nach Konsum dahinter, sondern der Wunsch, etwas zu haben, was andere, was er derzeit nicht haben kann, der im Knast ist, auch zu haben. Und das wird eben dann im Knast und auch darüber hinaus, weswegen er dann so viel Geld anschaffen möchte, zu seinem großen, ja, sag ich mal, einfachem Lebensziel, ein bürgerliches Leben nach, sage ich mal, der Entlassung aus der Haft zu erreichen. Deswegen hatten wir in unserer Vorbesprechung oder hatte ich in meiner Vorbesprechung auch so ein kleines Fragezeichen im Kopf, inwiefern in Michael Manns Film oder speziell in Thief konsumistische Weltbilder eine Rolle spielen. Ich sehe jetzt in der Figur Frank jemanden, der konsumiert, der Geld haben möchte, um zu konsumieren, aber nicht des Konsumes willen, um, sage ich mal, Luxus, um Überfluss anhäufen zu können, sondern um, ja, vielleicht etwas, das ist jetzt ein bisschen Küchenpsychologie, aber um vielleicht etwas zu kompensieren, um etwas haben zu können, was er sein ganzes, ja, schon langes 40-50-jähriges Leben nicht haben konnte, eben jetzt schnell zu haben, um noch das Gefühl zu haben, ein lebenswertes Leben leben zu können. Deswegen muss eben schnell die Frau her, deswegen muss schnell das Haus her, damit er mit sich und seiner ganzen, ja, pessimistischen Weltanschauung oder frustrierten Weltanschauung noch irgendwie versuchen kann, ins Reine zu kommen. Deswegen sehe ich in Frank eigentlich, ja, anstatt irgendwie einer verirrten Seele, die versucht, ihren Hass oder ihren Lebensdurst im Konsum zu stillen, eigentlich eher eine Person, die sehr traurig ist, sehr, also eine gebrochene, eine gestrandete Existenzpersönlichkeit, die jetzt eben versucht, so schnell wie möglich das aufzuholen, was sie verpasst hat. Also so ein bisschen so eine abgewandelte Form, was vielleicht auch zu diesem maskulinen Dilemma passt, was ich dann gerne noch ansprechen möchte, von so einer Art Midlife-Crisis. Der Mann, der starke, schöne Mann, bekommt mit in der Blüte seines Lebens, dass sein Leben dann doch endlich ist. Und wenn dieser Prozess einsetzt, findet, sage ich mal, so ein Aufwiegen statt. Was habe ich, was möchte ich und was bin ich? Und da gerät man häufig in Panik, ne, zu, sage ich mal, Übersprungshandlungen und bewegt sich genau in der Stimmungslage, in der sich Frank eben befindet, dass er orientierungslos wird, dass er Angst bekommt, dass er vielleicht existenzielle Ängste hat, dass sein Leben dann doch nicht so lebenswert ist, wie er sich das wünscht oder wie sich das vielleicht mein Familienmitglied oder Okla, wer auch immer, für ihn wünschen würde. Und ehe er eben seine Fälle davon schwimmen sieht, nutzt er eben dies Ganze, was ihm seine Umwelt im Knast und jetzt eben hier nach der Entlassung als Autohändler und als Räuber zu bieten hat, versucht er jetzt, sage ich mal, nochmal im Schnelldurchgang zu konstruieren.
Ich kann das schon nachvollziehen, möchte trotzdem die Lesart so ein bisschen verteidigen an der Stelle. Und zwar, zum einen hast du natürlich völlig recht, dass er versucht, etwas zu kompensieren, auf jeden Fall, gerade durch sein, ja, fortgeschrittenes Alter, also immer noch relativ jung, wenn man es jetzt aufs ganze Lebensalter so, ne? Also ja. 40 bis 50, ne? Aber ich will jetzt nur nicht in die Bredouille kommen, dass ich Mitte 40-Jährige alt bin. Nein. Genau. Okay. Also er ist ja immer noch vergleichsweise jung, aber er ist jetzt nicht mehr so jung, wie Familienväter in der Regel, sage ich mal, sind. Ne? Also es gibt, also die meisten fangen ein bisschen früher an und das so. Darauf wollte ich wahrscheinlich hinaus, ne? So.
Ja, die Potenz ist am Kipppunkt.
Ja, okay, genau, ja. Ist klar. Wichtig, dass wir den Satz untergebracht haben. Ja. Genau, also er ist schon so ein bisschen älter, ne?
Ja.
Diese Kompensation, damit hast du natürlich vollkommen recht, aber die Frage steht ja immer noch im Raum und da komme ich auch irgendwie noch nicht davon weg. Die Frage steht ja immer noch im Raum, durch welche Bilder, durch welche Vorstellung wird denn eigentlich hier diese Vorstellung kompensiert oder was soll an die Stelle treten sozusagen oder wo nimmt er die Quelle sozusagen her, was er sich jetzt konstruiert und was er so als sein Lebensideal betrachtet. Und das sind ja immer noch Bilder aus der Werbung. Also klar, sie werden in der Collage zusammengefasst, aber trotzdem sind sie in diesem Gesamtwerk ja trotzdem, es sind ja immer noch diese Einzelteile drin. Und ich möchte auch darauf hinausgehen, wenn wir uns betrachten, was wir dann später sehen, wenn Frank kurz davor ist, diesen Lebenstraum zu verwirklichen dann. Denn dann sehen wir auch durchaus diese Bilder, die auch direkt irgendwie aus Werbungen stammen könnten, finde ich. Also es gibt da zum Beispiel diese eine Szene, wenn Frank und Jesse dann in diesem Haus angekommen sind und sie steht dann so in diesem Wintergarten vor der grünen Wiese dann dahinter und so und er schaut sie so wirklich an und sie fragt ihn, was schaust du denn so?
Ja.
Und er sagt dann nur, ah, nichts. Und wir sehen dieses Bild ja auch. Also wir sehen auch dieses Bild von so einer potenziellen treusorgenden Mutter in diesem Familienhaus, ne, mit der grünen Wiese, diesem Vorgarten da, ne? Das ist ja so eine Wunschvorstellung, die uns auch die Werbung durchaus immer mitgibt, ne? Und es geht ja auch noch weiter, wenn wir dann diese Szenen am Strand sehen. Also wenn da James Belushi dann im Wasser spielt und so, ne? Das ist ja, da fehlt nur noch, dass dann irgendwie jemand dann einen Radeberger da an den Strand setzt und dann kommen sie alle zusammen und trinken, ne? Also das ist ja so, das sind ja so Bilder, die sich durch den Film so ein bisschen durchziehen. Gerade dieser, auch dieser, ja, muskelbepackte, mit Schweiß vollgewatzte, sagt man das so? Das sagt man so nicht. Körper zu Beginn des Films bei der Arbeit, ne? Mhm. Das ist ja auch so. Also wenn dahinter jetzt, wenn er irgendwie den Tresor aufgebrochen hätte und da wäre jetzt irgendwie ein Kaugummi, mich hätte es nicht gewundert, ehrlich gesagt. Und das Gleiche dann auch später, wenn wir das Aufbrechen des größeren Tresors sehen und diese Funken da sprühen und so, ne? Das sind so Bilder, die, glaube ich, schon in einer gewissen Weise von der Werbung, gerade in den 80ern und dann aber vor allem auch in den 90ern, würde ich sagen, aufgegriffen wurden. Also wenn man dieses Eric Prydz Video da sieht von Axe und so, ne, also das ist ja, das ist exakt die Ästhetik, würde ich sagen. Diese Körper, die dann auch mit einem, wo die die äußeren Ränder auch noch so ein bisschen dicker sind, die Farben sind so ein bisschen abgesättigt sozusagen, ne, und dann ist trotzdem ganz viel Bewegung drin. Das ist was ich schon so aus der Werbung, auch aus den 90er Jahren. Dann vor allem kenne. Und das ist, glaube ich, eine Ästhetik, die gerade dann, und das habe ich gemeint, die dann gerade in David Fincher dann aufgegriffen hat. Vielleicht in 7 noch nicht ganz so stark, aber spätestens in Fight Club ist das sehr, sehr klar, finde ich. Schon. Also beziehungsweise in 7 haben wir es ja auch teilweise mit der Coca-Cola und so, ne?
Ja.
So, da drin. Das könnte eigentlich auch in so einem Werbespot so drin sein, hätte ich jetzt gesagt.
Ja. Ich verstehe das. Also ich würde da auch mitgehen. Ich störe mich nur daran, dass eben diese Motive, die hier in den Figuren und in den Einstellungen verarbeitet werden oder in den, sage ich mal, in den Absichten der Figuren veranschlagt werden, dass die allein durch Werbung geschaffen werden. Werbung nährt sich ja im weitesten Sinne auch nur aus, sage ich mal, gesellschaftlichen Tendenzen, Entwicklungen, die überspitzt werden, die karikiert werden, die möglichst vorteilhaft feilgeboten werden, um natürlich Konsum zu erzeugen. Aber gerade dieses männliche, dieses maskuline, schweißbepackte, muskelbepackte und schwitzige Aussehen, das ja durchaus attraktiv ist, das, sage ich mal, schon eine gewisse Heldenhaftigkeit hat, ist, glaube ich, einfach das Bild, das Idealbild eines Mannes der 70er, 80er, dass er natürlich durch Werbung und so weiter bestätigt wird. Und dazu kommt ja auch noch, dass Michael Mann ja, glaube ich, bevor er Filme gedreht hat, auch Werbespots gemacht hatte.
David Fincher machte das auch Anfang der 80er Jahre schon. Der hat da Werbefilme gedreht zu der Zeit.
Ja. Aber genau, ich werde über den Gedanken nochmal nachdenken, inwiefern gerade in den Punkten, die wir angesprochen haben, da Werbung beziehungsweise ja, konsumistische Weltbilder eine Rolle spielen. Wir können mal weitergehen, bevor wir uns daran jetzt irgendwie aufhalten und verzetteln. Vielleicht greife ich das an einem anderen Punkt nochmal auf. Wir machen erstmal weiter.
Vielleicht noch ganz kurz dazu, also es gibt noch einen weiteren Hinweis, den ich darin sehen würde, weil zu so einem Gesamtbild gehört natürlich auch aus der Sicht des damaligen Menschen, heute vielleicht nicht mehr so durch Klimakrise und so weiter und so fort, eine fette Karre, ne? Ein schönes Auto und so, ne? Und vor dem Hintergrund könnte man ja auch das Zerstören der Autos, kurz bevor er dann zu Leo fährt, könnte man ja auch als ein Zerstören von Konsumwünschen betrachten. Weil welchen anderen Grund könnte das sonst haben? Das wäre jetzt so eine naheliegende Lesart, dass sozusagen, also er sich selbst sozusagen in diesem System auch als einen, dass er auch in diesem System als Akteur natürlich auftritt, nämlich als ein Autoverkäufer, auch als ein Verkäufer von Wünschen in diesem Sinne, ne, oder von gewissen Vorstellungen, die dann mit dem Statussymbol sozusagen einhergehen. Und das ist dann auch, und er selbst fährt natürlich auch, ich kenne mich nicht aus mit Autos, ne, aber ein relativ schönes, diesen blauen da, ne, so diesen, ne, Gott, überhaupt keine Ahnung von Autos. Und vor dem Hintergrund ist das ja auch so ein Zerstören von zum einen eigenen Konsumwünschen, zum anderen aber auch Konsumwünschen der potenziellen Kunden, ne? Also, dass das einfach sich in Luft auflöst, sozusagen. In einer extrem schönen Szene, vielleicht der schönsten Einstellung im Film, ehrlich gesagt, so ein bisschen.
Ja, mit diesen Lichtern weiß da. Exakt, welche Einstellung du meinst. Das geht mir genauso.
Wir haben es auch auf Instagram mal in der Story gehabt, so in der Ankündigung.
Und der Szene liegt dann, glaube ich, auch die zerknüllte Collage zu Füßen, ne?
Ja, genau. Okay. Die glaube ich, auch in Flammen aufgeht dann, ne? War das nicht so?
Ich glaube nicht. Ich glaube, okay. Im Hintergrund, Mitte links ist ein Auto, das brennt. Ja. Im Hintergrund brennt es natürlich auch, aber ansonsten ist die Collage, glaube ich, unberührt. Die wird nur zerknüllt, fällt auf den Boden, okay. Kamera schwenkt runter und bleibt bei der Collage, bevor sie abblendet. Ja.
Scheiße, das hätte ich mir nochmal, das habe ich jetzt, ich habe den Film nämlich heute nochmal stückweise gesehen, um so ein paar einzelne Szenen nochmal anzugucken. Die habe ich lustigerweise komplett außen vor gelassen. Na egal. Ja, aber du wolltest weitergehen.
Genau, du hattest es auch in unserer Vorbesprechung schon angesprochen. Wir waren ja bei der Ästhetik. Und wenn wir noch einen Punkt lang bei der Ästhetik bleiben wollen, dann kommen wir natürlich nicht umhin, wie auch schon nicht in 7, um das Motiv oder um das Genre Film Noir zu sprechen. Mhm. Wir hatten jetzt schon einige ästhetische Elemente beschrieben. Inwiefern würdest du denn Thief als ein Neo-Noir, als ein Film-Noir bezeichnen? Gibt es vielleicht Merkmale? Gibt es vielleicht Unterschiede?
Es ist sehr dunkel. Man hat sehr, sehr viele Nachtszenen auf jeden Fall. Man hat sehr, sehr viele Hell-Dunkel-Kontraste. Man hat eine Figur, eine Hauptfigur, die durch ihre, Undurchsichtigkeit eine gewisse Ambivalenz hat, also die auch klare Szenen hat, in der sie negativ konnotiert ist, wenn da zum Beispiel Jesse ins Auto zerrt, ne, das ist, da wird die Figur ganz klar negativ behaftet, erstmal, ne, bis wir dann sozusagen eine Erklärung dafür bekommen, das rechtfertigt das natürlich immer noch nicht, ne, aber wir bekommen dann zumindest so einen Wesenszug, warum er das macht, nämlich dahingehend, dass er einfach keine sozialen Kompetenzen gelernt hat und das möglichst schnell herstellen möchte, dieses Bild, von dem wir eben gesprochen haben, ne. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, man kann im Bezug zu Jesse auch, finde ich, entfernt schon von einer femme fatale sprechen. Also einer potenziellen zumindest. Weil wenn er diesen Weg weiterverfolgt hätte, hätte ihn das vielleicht ins Unglück gestürzt in einer gewissen Weise. Ne? Also, dass er ständig sozusagen in diesem Auftragsstrudel von Leo gefangen gewesen wäre, ne, und da sowieso nicht rausgekommen wäre. Also in einer gewissen Weise hat ja selbst diese Wunschvorstellung, die er da realisieren wollte, mit ihr dazu geführt, dass er dann in diesen Strudel rein ist und dann aber auch schlussendlich, weil er es verweigert hat, eben zum Tod seines Partners und Freundes und so, ne? Also das, von daher ist es ein femme fatale Motiv, könnte man zumindest so sehen. Und zum anderen haben wir auch, das ist auch relativ häufig im Film Noir, diesen großen Gangster-Boss, der da im Hintergrund die Fäden zieht, ne? Und diese zwielichtige Gestalt, die erstmal hier in Form von Robert Broski erstmal sehr nett erscheint. Also ist wie so ein lieber Onkel, ne, irgendwie, der sich dann aber im Verlauf des Films so kurz vorm Ende als ziemlich mieses Arschloch herausstellt. Ja. Das wären so die Sachen, die ich jetzt so auf Anhieb hätte, ja.
Okay.
Hast du noch weiter?
Also ich kann mich denen auf jeden Fall anschließen. Ich würde auch in Thief auf jeden Fall Elemente des Film Noir sehen. Ich würde ihn nicht als rein Film Noir oder höchstens als Neo-Noir bezeichnen, wenn man das so trennscharf verwursten möchte. Ist ja auch mal eine Frage, ob das wirklich sein muss. Aber man sieht natürlich einen gewissen Zeichenvorrat schon zwischen, sag ich mal, der Definition des Film Noirs und Thief, der Gemeinsamkeiten hat. Viele Sachen hast du schon beschrieben. Ich habe hier nur mal in meinen Notizen aufgezählt, was für mich Elemente sind, die hier für einen Film Noir sprechen, die sowohl im Film als auch, sage ich mal, in der landläufigen Definition des Film Noirs vorkommen. Also es ist häufig nachts. Ja. Es ist großen Anteil von Schwarz, viele schwarze Kontraste. Wir haben hier ein sehr, sehr kühles, meist kühles Licht aus künstlichen Lichtquellen. Das unterstreicht natürlich den urbanen Schrecken statt als Moloch, als Großstadtdschungel, in denen es drunter und drüber geht, in denen Kriminalität, in denen Korruption, an der Tagesordnung stehen.
Ganz kurz, wie wir es auch aus Maniac und jetzt ist mir nämlich der Film wieder eingefallen, auch aus Angel Heart kennen. So.
Richtig, absolut, ja. Angel Heart hatten wir zusammen gesehen, ich erinnere mich.
Ja.
Genau. Geld spielt immer eine wichtige Rolle im Film noir, so natürlich auch hier. Mhm. Allerdings nur an der Oberfläche spielt hier Geld eine wichtige Rolle. Es ist, sage ich mal, Mittel zum Zweck. Frank ist dann doch ein etwas differenzierterer Charakter, der etwas mit sich trägt, was vielleicht nicht ganz dem Film noir entspricht. Mhm. Es handelt sich meistens um Männer. Frauen sind eben irgendwelche Love Interests, Sex Interests und so weiter und so fort. Aber die agierenden Handlungspartner sind meistens eben natürlich Männer. Mhm. Korruption hatte ich schon genannt. Und dann natürlich zum einen dieses pessimistische Weltbild, das sich durch den gesamten Film zieht. Es entsteht ein Funke Hoffnung, der wird dann aber letztlich durch ja diese fatalistische Handlung Franks, indem er sein gesamtes Leben, seine gesamte Sozialisationsstruktur einstampft, auch wieder negiert. Hm. Genau, und der Schauplatz ist Chicago, ist glaube ich neben New York eine der Städte, die im Film noir ganz häufig anzutreffen ist oder die eben als Handlungsort dient. Eine Stadt, die noch heute in der Realität für ihre Kriminalität, für organisierte Kriminalität bekannt ist. Hm. Genau. Und was mir auch sehr gut in diesem Film gefällt, was mir auch in 7 sehr gut gefällt, persönlich, was aber auch für den Film noir spricht, ist eben die Farbe. Schwarz in vielen verschiedenen Aggregatzuständen, in verschiedenen Perspektiven. Gleich am Anfang, wir sehen ein verregnetes, ein trauriges Chicago, eine, ja, sag ich mal, lange, kalt erleuchtete Straße. Und wir sehen die Farbe Schwarz als Autolack, als, sag ich mal, als Asphalt, als sag ich mal, selbst das Glas ist in der Spiegelung der Nacht schwarz. Mhm. Regentropfen sind schwarz. Und alles ist wirklich in verschiedenen Schwarztönen oder in verschiedenen Schwarzzuständen, sodass man quasi den Ruß, den Teer, den Dreck und so diese Dunkelheit und diese Boshaftigkeit oder diese Bedrohung schon merken kann, obgleich dann natürlich der Soundtrack ein etwas anderes Bild vermittelt, was das Ganze aber melancholischer macht. Mhm. Also nicht im Kontrast steht, sondern eben nochmal vielleicht differenziert, indem nochmal so eine tiefere Ebene entsteht, dass es eben hier nicht nur um Gut und Böse geht, sondern wirklich um einen inneren menschlichen Konflikt. Mhm. Genau, insofern würde ich den Film, ähnlich wie du, definitiv in die Kategorie Film noir packen. Und sehe da eben auch, wie schon gesagt, Gemeinsamkeiten zu 7.
Ja, ja. Es ist halt so ein bisschen auch diese Verarbeitung dessen, was New Hollywood so vorgegeben hat. Nur war das in New Hollywood oftmals so ein bisschen, gerade wenn man so Taxi Driver ansieht, sind das auch oft Tagsszenen einfach. Mhm. Gut, Taxi Driver spielt es auch oft bei Nacht, ne? Aber das ist so weit weniger, als wir das hier sehen, ne? Und dass man sozusagen diese Ästhetik mit diesen verregneten Straßen und so komplett ins Dunkel taucht und das auch noch dunkler im Prinzip macht, ne? Ja. Als es da der Fall war, ne? Also wirklich mit Schwarztönen die ganze Zeit und so und dass eigentlich das Schwarz der Nacht nur noch durchbrochen wird durch zum Beispiel eben die Lichter in großen Hochhäusern, ne, die offensichtlich noch an sind, ja. Durch irgendwelche Werbeschilder oder Neonlichter, die sich im Regen spiegeln, ne, so ein bisschen auf die Spitze getrieben wird, dass ja dann bei Blade Runner dann
absolut.
Zwei Jahre später, sagen, ja. Ne, ein Jahr später, 82 war das, genau. Das ist so ein bisschen das, was so aus New Hollywood hier rübergebracht wurde und nochmal ja dunkler gefasst wurde, sozusagen, ne? Und das natürlich, was natürlich auch dann hier vor dem Hintergrund eines Genrefilms dann abläuft, ne? Also eines Heistfilms. Mhm. Wobei der Heist auch, das hat mich jetzt verwundert, auch nochmal im Vergleich, eigentlich gar nicht so einen wahnsinnig großen Raum einnimmt. Ne? Es geht schon um die Psychologisierung sozusagen von, oder die Darstellung oder Charakterisierung einer einzelnen Figur, kann man so sagen, ne? Das ist jetzt nicht wie in Lautlos wie die Nacht oder so. Das ist jetzt, weiß nicht, ob du den kennst, das ist jetzt ein Film, den ich rezensiert habe mal für Volker. Okay. Das ist ein Film aus den 50ern, Film Noir, auch ein Heist-Film. Mhm. Und da ist das in einer gewissen Weise, also da gibt es wirklich nur, das sind wirklich nur Typen, die wir da sehen. Da gibt es gar keine Psychologisierung. Mhm. Ja, genau. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen, oder warst du fertig mit dem
Punkt? Ich war soweit fertig, ja.
Ja. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, was Frank will. Und unabhängig davon, wo wir beide jetzt die Quelle davon verorten und wo wir die Motivation hernehmen oder was er herstellen möchte, warum klappt denn das nicht?
Du meinst, warum er seine Vision nicht erreichen kann?
Und davon abgehen muss, ja.
Ja, im Endeffekt. Das entsteht natürlich, wie ich das gerade schon versucht habe, anzureißen, dadurch, dass er sich natürlich erstmal Freunde macht, mit diesen zusammenarbeitet und dann eben versucht, aus diesem Leben nach diesem letzten Coup versucht auszubrechen, um eben sein Ziel nachzugehen. Und das Ganze wird, ja, sage ich mal, über den Haufen geworfen, als sein ja, Gangstervater, als sein, ja, wie könnte man das nennen? Sein Pate ist es ja nicht wirklich.
Ja, Auftraggeber. So.
Es ist ja ein Auftraggeber, der dann schon eine gewisse Art des Drucks erzeugt, die dann eben Frank zu einer ja sehr drastischen Handlung zwingt, die vielleicht auch nicht für jeden nachvollziehbar ist in der Drastik. Aber ja, Frank sagt sich in der Bedrohung seines Lebens und das seiner Liebsten, seines Kindes und seiner Frau, sagt sich von allem los und macht im wahrsten Sinne des Wortes rein Tisch. Mhm.
Genau. Und
entschließt sich dazu, das, was er geschaffen hat, dieses dürre Pflänzchen, was gerade, sage ich mal, am Aufblühen war, wiederum einzustampfen, dadurch, dass dieses ja, gesamte Konstrukt, so wie er sich das vorgestellt hat, nicht funktioniert.
Genau. Also im Endeffekt scheitert er ja, weil er sich eben in diese Abhängigkeitsbeziehung zu Leo begibt, weil er eben diese Abkürzung nehmen möchte, um diesen Lebenstraum möglichst schnell sozusagen herzustellen. Ne? Also es hat natürlich auch was damit zu tun, dass sein, dass sozusagen, dass er diese kleinen Aufträge nicht mehr machen kann, weil der Kontaktmann halt stirbt und dass er jetzt mit den ganz großen Bossen reden muss. Aber dass er eben die Chance, also er bekommt ja zum einen die Chance, dann trotzdem durch diesen ersten Auftrag sich so viel Geld ranzuholen, dass es eigentlich reicht. Ne? Es reicht für eine Pension, es reicht dafür, dieses Leben aufzubauen. Aber er ist halt in dieser Abhängigkeitsbeziehung zu, ich will die ganze Zeit Broski sagen, ne? Weil es ein geiler Nachname auch ist. Einfach, ja. Ne? Zu Leo. Und kommt dann nicht mehr raus, weil dieser eben seine Fähigkeiten so sehr schätzt, dass er ihn weiter beschäftigen möchte. Und das auch mit Gewalt. Ne? Und gerade dadurch auch, dass dieser gesamte Traum, wie er ihn sich vorstellt, ja auch erst durch Leo ja eben funktionieren kann, durch die finanziellen Mittel, die ihm bereitgestellt werden, dadurch, dass er ja derjenige ist, der überhaupt dafür sorgt, dass er ein Kind adoptieren darf. Das geht ja auf legalem Wege sozusagen nicht, ne? Sonst wird ja, es ist ja ein Kind vom Schwarzmarkt, wenn man so möchte, ne? Und dadurch entsteht natürlich, denkt er erstmal, okay, das ist ja ein netter Typ, aber eigentlich sieht Leo das schon als so eine Art, ja, du stehst jetzt aber auch schon bei mir in der Schuld, ne? Also das geht jetzt nicht, du kommst jetzt nicht so einfach aus der ganzen Sache raus, ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, dass er für eine möglichst schnelle, unkomplizierte Erfüllung dieses Traumes sich in die Abhängigkeitsbeziehung begibt, aus der er nicht mehr raus kann. Und aus der er sich dann im Endeffekt nur noch mit Gewalt befreien kann. Und dadurch auch wieder diesen Traum hinter sich lassen muss. Leider, ne? Und das ist so ein bisschen, also diese Abhängigkeitsbeziehung im Großen und Ganzen in diesem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, das ist so ein bisschen der Punkt, warum das nicht klappt im Großen und Ganzen, ja.
Ja.
Weil die Geduld fehlt und weil eben dieser große Traum so stark ist, dass es jetzt so schnell klappen muss, möglichst schnell, ja.
Und damit wird Frank ja auch wieder zu einer Art tragischem Held. Also er ist, sag ich mal, in dieser Welt des Amoralischen noch der Moralischste. Er betrügt nicht, er lügt nicht, er ist aufrichtig, aber dann doch zu denjenigen, die ihn ans Fell wollen, sehr hart, sehr ruchlos, sehr brutal, und wird dann eben auch hintergangen und, ja, wie du schon sagtest, sein Traum platzt. Also der Film endet dann natürlich wiederum sehr pessimistisch, so wie er
erstmal zu beginnen schien, bevor Frank sein Motiv erstmal erklärt hat. Und endet dann ja natürlich in einer großen Tragik. Und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Also der Film hat ein offenes Ende. Ich glaube, es gibt auch ein alternatives Ende, das durchaus eindeutiger ist. Das ist sozusagen wieder eine Wiedervereinigung mit Jesse und dem Kind gibt. Aber in der Fassung, ich glaube, wir haben beide den Director's Cut gesehen. Hm. Ich glaube, es ist sowohl im Director's Cut als auch in der Kinofassung so, dass er dann angeschossen, verwundet, sag ich mal, wieder alleine einer dunklen Straße bei Nacht natürlich
einzeln geht. Sozusagen, ja. Einzeln weggeht, ja.
Ja. Genau. Also jetzt habe ich natürlich das Ende verraten. Nun ist ja der deutsche Zusatztitel Der Einzelgänger. Ja. Und spätestens am Ende des Films könnte man diesem deutschen Titel auch in einer gewissen Art und Weise zustimmen, wobei ich für mich sagen muss, dass ich die deutsche Titelwahl nur bedingt passend finde.
Das ist wunderschön, das wollte ich dich nämlich, das wollte ich dich gerade fragen, ob der Titel so gut passt. Ja,
ja, also ich fand, das hat gerade gut zusammengepasst, weil mir das Bild wieder in den Kopf schoss, wie Frank am Ende des Films humpelnd, verwundet, alleine im Regen, im Dunkeln einer Straße entlang ging, im Wissen, er hat seinen Tagesjob als auch seinen Nachtjob verwirkt. Mhm. Er ist jetzt wieder ja ein Nobody, ein Outlaw, der sich wahrscheinlich auch mit seinem Raid, mit seinem Massaker keine Freunde gemacht haben wird, ist er wieder auf sich alleine gestellt und humpelt allein von dannen. Und dann kam mir jetzt eben in den Sinn, dass der Film ja auch nach Der Einzelgänger heißt. Ich glaube auch Violent Streets.
Genau, das ist ein alternativer Titel, ja.
Genau, aber im Deutschen dann Der Einzelgänger, das ist, glaube ich, der alleinstehende Titel, der alleinstehende deutsche Titel. Ich glaube, Thief kommt da gar nicht vor.
Ja, jetzt bei der Blu-ray-Veröffentlichung von Pedux heißt es auf jeden Fall so, ne? Thief, Der Einzelgänger, aber ich glaube, sonst kam der auch unter Der Einzelgänger einfach.
Ja, ich hatte ein paar Filmplakate gesehen, da stand nur Der Einzelgänger. Ja. Aber wenn wir darüber jetzt sprechen wollen, können wir das sehr gerne machen. Ich habe mir dazu sogar ein paar Notizen gemacht. Ich hoffe, ich finde die jetzt. Und ich hatte schon gesagt, dass ich dem bedingt zustimme. Jetzt möchte ich dir aber erstmal das Wort überlassen. Wie würdest du denn die Frage beantworten?
Ich stimme dem absolut zu. Okay. Das ist direkt, stehen wir direkt gegeneinander. Okay. Ich würde aber sagen, dass es natürlich nicht nur um den Gang am Ende geht, warum der Film Der Einzelgänger heißt, sondern ich würde sagen, Frank ist schon den gesamten Film über hinweg ein Einzelgänger und eine einzelne Person, die eigentlich keinen wirklich tiefen Bezug zu irgendetwas hat. Also erstmal wird das relativ deutlich, finde ich, durch die Kamera artikuliert, dass wir ihn relativ oft einzeln sehen, einzeln im Bild sehen sozusagen, und dass es so eine klare Trennung oftmals gibt. Also selbst in so Dialogszenen, zum Beispiel in dem Dialog, den er mit Leo in der Lounge hat, wo es diesen Vorschlag gibt, das Kind zu adoptieren, da sind die zwar beide oftmals zusammen im Bild, aber Leo ist in eine derartige Dunkelheit hineingetaucht, dass es da eigentlich kein gemeinsames gibt. Also hier wird im Prinzip Lichtsetzung, die sehr stark auf Frank fokussiert ist, dafür genutzt, eine andere Figur auszuschließen sozusagen und ihn sozusagen als einzelne Person ins Zentrum des Bildes zu rücken, obwohl da eigentlich eine Gleichverteilung stattfindet, ne? So. Das setzt sich aber noch in anderen Bildern fort. Und ich würde sagen, dass dieser Titel Der Einzelgänger bezieht sich ganz, ganz stark auf, ich will nicht das Wort Mindset sagen, aber so auf die, auf den, ja, psychologischen Grund, die psychologische Grundbefasstheit von Frank und so, das, die grundsätzliche Beziehung, die er zu anderen Menschen hat, die eben nur sehr oberflächlich stattfinden, finde ich. Also selbst bei Jesse ist das so, er versucht relativ schnell dieses Idyll herzustellen, aber er schafft es auch genauso schnell, sie, zwar ist das ein emotionaler Moment und so, aber trotzdem schafft er es genauso schnell, sie aus seinem Leben wieder zu verbannen, sozusagen. Mhm. Ne? Es gibt da keine tieferen größere Gespräche. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Öffnung, die dann mal in dem Diner stattfindet, nur dafür sorgen soll, dass möglichst schnell dieser Ehevertrag sozusagen abgeschlossen wird, ne? Und zu anderen Figuren hat man das eben auch so. Und ich würde sagen, dass das, dass Frank generell erstmal eine Figur ist, von der wir nicht so richtig wissen, wer er eigentlich wirklich ist, weil ich habe das Gefühl, dass er immer nur rangiert zwischen verschiedenen Stereotypen, die er so, wo, von denen er glaubt, dass Menschen so sind oder wie er sein sollte. Also das ist zum einen diese Wunschfigur des Familienvaters, die er sozusagen sich überstülpen möchte und der er gerecht werden möchte. Zum anderen ist das aber auch so eine Art Selbstkonstruktion, die durch seinen Job, durch diese Härte, durch auch vielleicht den Gefängnisaufenthalt so mitgekommen ist. Das ist so dieses Macho-hafte. Hm. Ne, dieses Macho-hafte, sozusagen dieses, ich möchte oder ich bin ein echter Mann in diesem Sinne. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen was, das ist, glaube ich, auch so etwas wie eine Maske. Ich glaube, den echten Frank darunter, der vielleicht auch ein bisschen schwächer ist, sentimentaler ist, ich glaube, den sehen wir nur in ganz, ganz wenigen Szenen durch ein ganz nuanciertes, ein ganz nuanciertes Schauspiel von James Caan. Ich habe mir zum Beispiel in einer Szene die Frage gestellt, ob wir es bei Frank nicht auch mit einer homosexuellen Figur zu tun haben könnten. Und das ist nämlich die Szene mit der vermeintlichen Vaterfigur Okla. Denn wenn man dieses Gespräch der beiden so ansieht, wie nah die beiden an den Scheiben sind, wie sie auch in den Gesprächen ständig immer runtergucken auf die Lippen des anderen, ne? Also dass es da irgendwie so eine Art Begierde zu geben scheint, die eventuell sexueller Natur ist. Ich fand das, also ich habe mich gefragt, warum sollte man das sonst machen? Weißt du? Also da gibt es zwar das Gespräch und Okla hofft natürlich, dass das irgendwie mit seiner Frau also mit der Frau von Frank funktioniert, die er ja nicht mehr hatte dann und die er versucht ja dann Jesse zu bekommen sozusagen und zur Frau zu nehmen. Das diskutieren die beiden ja alles aus. Aber trotzdem hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass zwischen den beiden irgendwie was Unausgesprochenes ist, was eben nicht artikuliert wird irgendwie, weil beide vielleicht auch so gewisse Vorstellungen mit sich tragen irgendwie, weißt du? Aber dieses nah an der Scheibe sein, dieses einander so zu, diese intensiven Blicke auch, die da drin stecken, ne? Und eben dieser Fokus auf die Lippen des anderen jeweils, das fand ich schon relativ deutlich irgendwie. Weißt du? Und deswegen ist, glaube ich, das Bild, was wir über weite Strecken von Frank eben sehen, gar nicht so richtig das, was eigentlich unter ihm ist. Da ist jetzt die Frage, wann ist ein Mensch überhaupt er selbst? Was ist eigentlich er selbst? Weil im Endeffekt konstruieren wir alle uns unsere Persönlichkeit nur aus den Bildern, die wir von anderen Menschen bekommen. Aber vielleicht ist da unter dieser ganzen Konstruktion auch einfach ein Nichts. Weißt du? Also vielleicht geht es dann am Ende eben mit dem Mord an Leo, jetzt habe ich nochmal gespoilert, mit dem Mord an Leo, nur darum, alles eben abzuschütteln und dann wirklich zu einem Selbst zu finden. Und selbst wenn dieses Selbst nichts ist, ist es sozusagen, ist das auch irgendwie eine Option. Weiß nicht. Also ist schwer zu sagen, weil wir erfahren ja dann nichts mehr über seine Persönlichkeit und wie das dann weitergeht, die ganze Geschichte. Ne? Aber ich habe schon das Gefühl, dass hier viele Sachen abgeschüttelt werden einfach. Dass das, was wir vorher von Frank als Figur kennengelernt haben, dass wir nichts davon danach eventuell mehr sehen würden. So. Ja, das war jetzt relativ viel für so. Ne?
Ja, ich würde dem jetzt einfach mal versuchen, gegenüberzustellen, dass ich nicht mit einem eindeutigen Ja antworten würde, sondern mit einem Jein. Also ich würde weder das Ganze als Einzelgänger bejahen noch verneinen. Es ist so, dass wir uns in Chicago befinden und wir sehen James Caan, also Frank, von Anfang an bei der Arbeit, bei seiner Tätigkeit, die er schon im Team ausführt, ja. Also erstmal, um, sage ich mal, an seine Ziele zu kommen, um seine monetäre Sicherheit zu gewährleisten, muss er erstmal natürlich in einem etablierten Team arbeiten. Er hat Partner für seine Heists und die nutzt er aber dann auch nur für diese Arbeit. Also klar, die besuchen sich dann, glaube ich, mal gegenseitig, als er dann sein neues Haus hat und so weiter. Aber man findet dann durchaus auch wiederum Szenen, in denen man dann natürlich sagen kann, okay, Frank ist hier ein Einzelgänger im, ja, gewissen Maße. Er möchte natürlich für sich selbst verantwortlich sein, er möchte unabhängig sein. Und visuell wird Frank häufig als Einzelgänger dargestellt. Jetzt könnte man sich über die Definition streiten, was ist ein Einzelgänger? Also er ist im Film ein visueller Einzelgänger, das auf jeden Fall. Mhm. Er steht für sich, er steht für seine Person, er steht für sein Idealbild und für sich selbst ein. Aber ich sehe in der Definition, die ich jetzt von einem Einzelgänger im Kopf habe, jemand, der sich isoliert, der mit anderen nichts zu tun haben möchte, der seine eigene, sage ich mal, Parallelgesellschaft hegt und pflegt, indem er zwar in einer Gesellschaft lebt, diese aber nicht nutzt, sehe ich Frank eigentlich nicht. Er nutzt die Gesellschaft natürlich für seine Ziele, er nutzt das System, das sich ihm bietet, die Kriminalität für seine Ziele, er nutzt Jesse als Frau für seine Ziele und so weiter und so fort. Aber für mich menschelt Frank während des Films zu sehr, als dass ich sagen würde, das ist ein definitiver, gewollter Einzelgänger. Also der Titel ist keineswegs fehl am Platz und durch das Ende dann auch nochmal bildlich relativ eindeutig hervorgehoben. Ich hatte mich jetzt dazu breitschlagen lassen, dass ich jetzt visueller Einzelgänger gesagt habe, dann er natürlich auch dann am Ende wieder allein von dann zieht, aber dann doch in einer gewissen Art und Weise auch Verbündete annimmt, Bezug zu anderen Menschen sucht, seine, sag ich mal, Peer Group hat, in der er sich bewegt. Er ist sehr vorsichtig, er ist immer darauf bedacht, wirklich sein eigener Herr zu bleiben, sich in keiner Abhängigkeit zu begegnen, aber aufgrund des Kinderwunsches und aufgrund der Liebe begibt er sich eben in die Abhängigkeit von Leo und wird dann eine gewisse Art Spielball. Das heißt, dieser Schritt nach vorn, aus der Tür heraus, aus seinem eigenen Tresor heraus, wird dann wiederum bestraft, indem er dann wiederum betrogen wird, hintergangen wird und sein ganzer Traum platzt. Das Ganze wird also nicht belohnt, dass man eben kein Einzelgänger ist oder dass man versucht, Fuß zu fassen als Mann seines Standes. Aber ich würde mit einem ganz klassischen Jein antworten.
Ja, also ich würde dir auf jeden Fall recht geben, dass er es menschlich versucht, Kontakt zu anderen Leuten zu nehmen. Das ist ja ganz klar, dass er das auch mit Jesse versucht, ne, so am deutlichsten einfach, ne. Aber es ist doch so, dass eine wirkliche Begegnung nicht so richtig funktioniert, oder? Also ein so richtiges Durchdringen zu anderen Menschen, oder? Also es gibt zwar diese, auch zum Beispiel diese Art und Weise, dass er sich ja zwangsläufig versucht einzugliedern in diese Gruppe von Leo, ne, und in diese Gangster, aber es wird doch dann ganz klar, dass das außer einer Geschäftsbeziehung und dass Leo auch in ihm nichts weiter als ein man könnte sagen, so ein Investitionsprojekt sieht, ne, in was er dann eben dieses Kind rein investiert, weil er hat das Gefühl, ich krieg da mehr raus, wenn ich dem diesen Wunsch erfülle, sozusagen, ne. Dahingehend würde ich schon sagen, dass er in gewisser Weise einzeln bleibt, ne. Auch wenn Leo irgendwie wirkt wie der nette Onkel und so weiter, er ist es ja nicht, ne. Da entsteht ja keine väterliche, so eine Vater-Sohn-Beziehung oder sowas, was man da jetzt draus ablesen könnte, eventuell oder sowas, ne. Also das ist ja, ich würde schon sagen, dass er im Großen und Ganzen so ein bisschen allein ist über den Film hinweg, auch wenn er vielleicht selbst sich, ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, er versucht, diese Situation immer so ein bisschen positiv zu nehmen und sie sich gedanklich schön zurechtzulegen, weißt du? Das ist was man bei Rollen von, da komme ich später nochmal kurz dazu, aber das ist was man bei Rollen von James Caan relativ häufig, meiner Meinung nach, hat. Also, dass er immer wieder, dass man immer wieder diese Einzelpersonen hat, die irgendwie komplett gegen den Strich aller anderen Figuren gehen, aber irgendwie versucht der Teil daran zu sein, aber die eigene individuelle, sehr expressive Persönlichkeit hindert ihn irgendwie daran, sich komplett einzugliedern oder irgendwie so auf eine Augenhöhe mit den anderen Leuten zu kommen, so in gewisser Weise, ne? Irgendwie, das wäre, glaube ich, was. Also, dass es versucht, dem würde ich zustimmen, aber ich glaube, es gelingt.
Ich würde diesen Gedanken mal ausweiten wollen.
Oh Gott.
Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass dieser geschaffene Habitus Frank als Allegorie für ein Männerbild dieser Jahre dazu verdammt ist, ein Einzelgänger zu sein? Oder ist es wirklich nur, oder kann man es wirklich nur bei der individuellen Person, bei dem individuellen Charakter des Films Frank belassen? Ich habe mir Gedanken gemacht über die Männerrolle, das Bild eines Mannes, was versucht wird, hier zu etablieren, und habe mir die Frage gestellt, ob man mit diesen Charakterzügen vielleicht auch in der Realität, muss ich jetzt natürlich nicht immer um Kriminalität handeln und muss ich nicht um Raubüberfälle und einen jahrzehntelangen Knastaufenthalt handeln, aber dennoch wird doch hier das Bild eines Mannes verkörpert, bei dem ich mich frage, ist man als dieser Charakter nicht zwangsläufig eine Art einsamer Wolf?
Ja, gute Frage. Also ich würde das, ich glaube, man muss das ein bisschen differenziert beantworten, dahingehend, dass diese Figur ja mehr oder weniger, das lässt ja der Film durchaus zu, diese Lesart im Gefängnis geschaffen wurde, dieses total Maskuline, ne, und erstmal alles so ein bisschen Ablehnende und Skeptische und so weiter und so fort, ne, dieses Macho-mäßige und so. Und ich würde sagen, dass diese Figur, wenn wir zumindest so in die Filmgeschichte reinschauen, in einem anderen Kontext, wenn er in einem Kriminalitätskontext bleiben würde und da zum Beispiel irgendwie so sein Leben daraus bestehen würde, mit Prostituierten zu schlafen und irgendwie einfach nur seine Gangsteraufträge zu erfüllen. Die Gangsteraufträge, das klingt voll alt. Aber so diese Aufträge einfach zu erfüllen. Und wenn er zufrieden wäre mit diesem Leben, ich glaube, dann würde das funktionieren. Ich glaube aber, dass diese Persönlichkeitsstrukturen, die James Caan, die Frank hier ausmachen, dass die eben nicht passen zu dieser bürgerlichen Vorstellung, die er anstrebt.
Ja.
Und ich glaube, deswegen funktioniert das nicht. Und deswegen eckt er auch so an und fremdet vielleicht auch so ein bisschen mit diesen Leben als bürgerlicher Ehemann, ne? Und mit diesem Bild, wie man sich sozusagen verhält, wenn man sich in diesen bürgerlichen Kontexten in der Öffentlichkeit, auch im Gespräch mit gewissen Behörden und so weiter und so fort, wie man sich da mit Leuten, wie man sich da verhält, so,
ja,
ne? Dass man eben so eine gewisse Zurückhaltung und so eine gewisse Affektkontrolle irgendwie an den Tag legt, ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was da ihn verhindert. Also im Kontext dessen, wo er hin will, funktioniert es nicht, würde ich sagen.
Okay. Ich steige noch mal darauf ein. Ich hatte schon vor wenigen Minuten mal anklingen lassen, dass es in dem Film für mich persönlich eine Art Dilemma gibt bezüglich des Männerbildes, das hier aufgebaut wird. Wenn man das denn, sage ich mal, aus dem Film heraus transponieren möchte, um, sage ich mal, in der Figur Frank eine Allegorie, eine Metapher zu sehen, oder ja, sage ich mal eben, wie ich schon sagte, ein dezidiertes Männerbild zu erschaffen.
Ja.
Denn Frank ist zum einen ein Mann, der hier, sage ich mal, ein ja untrüglicher, wirklich maskuliner Kerl ist. Ja, er ist furchtlos, er ist in einer gewissen Art und Weise emotional isoliert, ist da vielleicht auch ein bisschen vereinsamt, ist sehr wachsam, hat ein sehr großes Ego und ist darauf bedacht, dass er lieber der Böse ist als der Dumme. Das ist, glaube ich, eine Einstellung, die sich auch noch heute vorzieht. Man möchte lieber etwas Böses machen, als der Dumme zu bleiben, um sich, sag ich mal, zu rächen, um sich zu rechtfertigen und um sich, sag ich mal, wieder über jemand anderen zu erheben. Und dem gegenüber steht halt wiederum der Mann, ja, als Mensch, als Individuum, als Wesen, als menschliches Wesen mit Gefühlen, mit Bedürfnissen, mit ja, menschlichen Beziehungen, mit Problemen, mit weltlichen Problemen und so weiter und so fort. Und das Ganze versucht Michael Mann, lege ich ihm jetzt einfach mal in den Mund, in der Figur Frank so ein bisschen zu arrangieren, dass diese Person in dieser kriminellen Hochburg Chicago einfach mal ins Wasser geworfen wird, dort unter die Räder kommt, Ja, um dann letztendlich als tragischer Held zu enden. Und für mich ist er da so ein bisschen eine Mischung aus John Wayne, so dieser wirklich hünenhafte, heldenhafte Mann, und aber dann eben auch wieder so Travis Bickle, aber nicht ganz so verstörend und nicht ganz so destruktiv. Und da liegt, denke ich mal, ein allgemeineres Bild eines Mannes im Film, das man durchaus mit der Lesart, die ich versucht habe, gerade mal zu schildern, lesbar ist. Hm. Kannst du damit was anfangen?
Ja. Okay. Ich würde sogar sagen, dass diese Art und Weise der Darstellung auch gerade, also das, was du gesagt hast, ich mache lieber was Böses und dann, oder was Böses ist vielleicht ein bisschen zu moralisch, aber so, dass man sagt, ich mache lieber was vielleicht gesellschaftlich nicht so anerkannt ist, bevor ich irgendwie eine dumme Handlung begehe. Ja. Ich glaube, das ist was, mit dem sich auch heute noch relativ viele Leute identifizieren können. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass James Caan dahingehend in dem Film auch so eine Art Identifikationsfigur sein kann durchaus. Ne? Also das ist ja so ein bisschen das, dass wir hier zum einen so eine Doppelbödigkeit drin haben, dass Frank selber sich sozusagen sein Bild und sein Selbstbild mehr oder weniger durch Bilder im Film konstruiert. Das Gleiche können wir aber natürlich auch machen. Wenn wir diesen muskulösen Körper da sehen, da haben wir auch gewisse Wunschvorstellungen, die wir auch dann auf uns wiederum projizieren können. Ne? Also das ist so diese Doppelbödigkeit, die da auf jeden Fall drinsteckt, würde ich sagen. Ja, das sind so diese Bilder der Wirklichkeitskonstruktion. Also dieses Thema, dass wir uns über Medien unsere Wirklichkeit konstruieren und gewisse Wunschvorstellungen konstruieren. Das ist was bei Michael Mann immer irgendwie, also in den Filmen, die ich gesehen habe, zumindest immer in gewisser Weise mitschwingt. Also wenn wir jetzt an Manhunter denken, da haben wir relativ am Anfang auch dieses Familienidyll am Strand, was wir auch hier bei Thief eben haben, ne? Was ja auch so eine Wunschvorstellung ist, ne? So eine Wunschvorstellung, die dann zerstört oder bedroht ist, zerstört zu werden und auch in anderer Form zerstört wird durch den Mörder dann, ne? Wenn wir an Collateral denken, dann ist das so, dass der Taxifahrer immer dieses Bild da in seinem Taxi mit sich rumbringt von dieser einsamen Insel, ne? Also wo er dann sagt, also Jamie Foxx dann, ne? Ja. Wenn er dann sagt, in seinen Pausen zieht er sich immer so auf seine einsame Insel zurück, und das ist dann ein Foto von so einer Karibikinsel dann einfach, ne? Und das ist, glaube ich, Heat habe ich leider auch noch nicht gesehen, aber ich habe es jetzt bei Miami Vice gar nicht mehr so im Hinterkopf, wie das da war. Müsste man nochmal gucken. Aber würde mich wundern, wenn sich das nicht in irgendeiner Form wiederfindet da. Ja. Ja. Also das auf jeden Fall, ja. Ich kann ihm zustimmen, ja.
Die Aussagen von mir basieren jetzt natürlich nur auf der Basis des Films Thief. Ich kenne jetzt nicht das gesamte Oeuvre Michael Manns, bei weitem nicht. Ja. Die Filme, die du gerade genannt hast, über die wir auch am Anfang des Podcasts gesprochen haben, sind mir zuweilen nicht bekannt. Ich habe jetzt kürzlich erst Manhunter gesehen. Da hast du gerade schon erwähnt, dass es ähnlich ist. Dem würde ich auch absolut zustimmen. Aber natürlich, wie das Ganze jetzt zum Beispiel in Heat ist, als Film Michael Manns, der immer wieder unter den ersten zwei, drei Filmen Michael Manns genannt wird, ist, können wir oder kann ich leider nicht sagen, um das jetzt zu bestätigen oder, zu falsifizieren. Genau, aber fiel mir jetzt hier in dem Film dann doch relativ stark auf, dadurch, dass ich natürlich auch im Film eine tiefere Ebene sehen wollte, zumindest, also vor allem in der Hauptfigur, die mir schon ihre Charakterzeichnung sehr gut gefällt, muss man sagen. Also wie die Entwicklung stattfindet, wie, sage ich mal, Dinge Franks preisgegeben werden in Dialogen, durch Handlungen, durch manchmal eben auch nur durch Aktion, ohne irgendeine nähere Erklärung, durch Worte, durch Text, kann man das Ganze dann doch ganz gut nachleben und nachvollziehbar machen, und auch wenn Frank in manchen Situationen amoralisch handelt, sei es jetzt in der Behandlung zu Jesse oder als sage ich mal Räuber, als Mörder, weiß der Film einen gut zu manipulieren, um trotzdem definitiv auf der Seite Franks zu stehen.
Ja, er ist immer, ich meine, es liegt ja auch was Sympathisches da drin, irgendwie eine Person zu sein oder ein Charakter zu sein, eine Figur sagt man eher dazu, eine Figur zu sehen, die in einer gewissen Weise sich gegen bestimmte Erwartungen oder Mechanismen oder systemische Voraussetzungen oder sowas sträubt, ne? Oder sich dagegen entwickelt, ne? Und das ist ja was man bei James Caan in der gesamten Filmografie findet, was sich da durchsetzt. Dass er immer so in gewisser Weise eine Figur ist, die heraussticht, die aus der Masse irgendwie so heraussticht oder so gegen gewisse andere Figuren in Filmen handelt, ne? Also wenn man da an den Howard Hawks Film El Dorado aus dem Jahr 1966 denkt, da spielt auch, das ist lustig, dass du es gerade gesagt hast, da spielt nämlich auch John Wayne mit. Und da ist es so, dass Michael Mann, würde ich jetzt schon sagen, dass James Caan eben so einen sehr tollpatschigen Cowboy spielt, der aber auch schon so diese große Fresse irgendwie hat, ne? So dieses, so ein bisschen dieses Großmaul ist, ne? Das ist schon ziemlich witzig. In anderer Weise und ganz, ganz klar sieht man das natürlich auch in The Godfather, in der er eben Sonny Corleone spielt, auch so ein richtiges Großmaul, ne? Der auch in den meisten Szenen gegen alle anderen Figuren geschrieben ist, ne? Der sich auch komplett gegenläufig bewegt zu anderen Figuren. Also sehr symptomatisch dafür ist zum Beispiel im ersten Pate-Film so dieses Gespräch, wenn Michael Corleone, also Al Pacino, die Herausforderung bekommt, dass er sich doch mit dem Türken, heißt er in dem Film, treffen soll, ne, weil es ja dann um die Verhandlungen geht, wie wird das Gebiet aufgeteilt und wie machen wir das jetzt, wo der Don tot ist, so, er ist ja nicht tot, ne, das wissen die ja noch nicht. Nee, Quatsch, zu dem Zeitpunkt wissen die auch schon, dass er im Krankenhaus liegt, aber egal. Und da ist es ja auch so, dass es dieses Streitgespräch gibt und Sonny dann so aufbrausend aufsteht und so, ja, kleiner Junge, das kann doch nicht sein, dass du das, ne, also das, wir verarschen dich doch nur und so, ne. Und dann erst überzeugt werden muss und dann natürlich auch immer sehr gewalttätig vorgeht und so, ne. Und auch in einer sehr sanfteren und positiver besetzten Rolle in Rollerball aus dem Jahr 1987, was ja so ein bisschen auch so diesen, ist jetzt lustig, dass ich sage, so ein bisschen davon beeinflusst, aber die kam ja im selben Jahr raus, was so ein bisschen Running Man-mäßig ist, also dass es so einen Contest gibt, der von sehr vielen Leuten per TV-Übertragung geschaut wird und wo es eben auch Tote geben kann und wo sich dann eben am Ende, kleiner Spoiler jetzt, James Caan dann dagegen entscheidet, einen entscheidenden Mord zu begehen und sich sozusagen gegen den Willen der Zuschauer stellt. Ja. Okay. Das ist so eine Art und Weise von Systemkritik oder von sich gegen ein System stellen, was sich durch die gesamte Filmografie von James Caan zieht. Ja. Genau.
Okay. Ich kenne Rollerball leider nicht. Klang jetzt so ein bisschen wie Hunger Games.
Also Rollerball und auch Running Man sind die cooleren Hunger Games, kann man sagen. Ja.
Alles klar. Wenn ich hier so meine Notizen schaue, muss ich sagen, dass es bei mir langsam dünn wird. Wie sieht denn das bei dir aus?
Ich bin auch so, im Großen und Ganzen durch, ja. Ich wollte jetzt unbedingt noch das mit dem, weil ich eben auch eben noch diesen Punkt hatte mit, eigentlich ziehen sich diese Werbebilder durch Michael Manns Filme durch, aber ob es Werbebilder sind, das ist jetzt in unserer Diskussion nicht ganz rausgekommen oder eindeutig geklärt worden.
Bin mir nicht sicher, also ja, die Ästhetik, die Werbeästhetik wird auf jeden Fall genutzt und Michael Mann weiß sie natürlich zu verwenden. Ja. Aber mir fällt es schwer, diesen tollen Film, der mich dann doch emotional berührt hat, weil ich finde ihn wirklich super, irgendeine Form von Konsumkritik oder allgemein das Motiv von Konsum, von Werbung zu implizieren, dadurch, dass ich finde, Konsum, Werbung etc. sind jetzt Motive, die ich im Film eher unattraktiv, eher unsexy finde. Also sobald das Ganze so einen wirtschaftskritischen Touch bekommt, politisch wird oder zu wirtschaftlich, finde ich es dann nicht mehr so schön. Ich bleibe gern bei Menschen, ich bleibe gern bei Emotionen, ich bleibe gern bei Personen und bei inneren Konflikten. Und wenn ich da bleibe, dann finde ich den Film ganz hervorragend. Ich werde das aber nochmal überprüfen.
Alles klar.
Ich gucke mir den Film auf jeden Fall nochmal an, auch wenn ich ihn jetzt in relativ kurzer Zeit zweimal gesehen habe. Ja. Aber ich kann schon mal sagen, ein Film, den man durchaus und gern öfter sehen kann.
Ja, können wir empfehlen auf jeden Fall, ne?
Ja, gibt's auch ganz aktuell von einer, von PDAX.
Von PDAX,
vom Label PDAX in einer relativ aktuellen Blu-ray-Version.
Wir wurden aber auf Instagram, hast du es mitbekommen, wir wurden von, viele Grüße, falls Sie das hören, von Professor Dr. Markus Stiegelegger darauf hingewiesen, dass es ja eine viel, viel bessere Version gibt, die man sich am ehesten holen sollte. Also das ist eine Filmversion der, eine Blu-ray-Version der OFDB. Und die soll wohl, was Bonusmaterial angeht, vor allem noch wesentlich, wesentlich besser sein als die PDAX-Version, die dahingehend eigentlich nicht wirklich was bietet. Das kann man schon sagen.
Bietet also den Director's Cut und die Kinofassung mehr nicht.
Genau. Also wenn, dann sollte man vermutlich, wenn man sich das Ding kauft, das empfehlen wir jetzt einfach mal so blind, weil wir seinem Urteil vertrauen, sollte man auf diese Version vielleicht eher sollte man bei dieser Version eher zugreifen, die unter dem Titel Violent Streets erscheint. Allerdings. Also da müsste nach Violent Streets
gucken. Ja. Ich glaube, ich weiß, um welche Edition es sich da handelt. Ich glaube, das ist auch eine 5-Disc-Edition. Relativ üppiges Bonusmaterial, natürlich. Mit Audiokommentaren, mit Booklet, mit Postern und so weiter und so fort. Wie gesagt, 5 Discs stark. Die gibt es aber, glaube ich, gar nicht mehr. Echt? Aus erster Hand. Ich glaube, da muss man dann wirklich Secondhand kaufen auf den üblichen Plattformen, die es da so gibt. Möchte man die jetzt original verschweißt von irgendeiner der üblichen Seiten kaufen, dann gibt's die gar nicht mehr. Ich glaube, die am ehesten verfügbare Version oder die einzig verfügbare Version mit deutscher Tonspur ist derzeit die Version von PDAX, die auch preislich durchaus noch human mit 13 oder 15 Euro ist. Möchte man jetzt die OFDB-Version kaufen, wird's, glaube ich, über Secondhand gleich mal um ein Vielfaches teurer, was natürlich nicht heißen soll, dass sich das nicht lohnt. Ja. Ich glaube, auch 30, 40, 50 Euro kann man durchaus mal ausgeben, dann aber die Empfehlung, man sollte den Film dann vorher schon mal gesehen haben, ob das wirklich was für einen ist und ob man sich denn da, sage ich mal, dieses mehrstündige Bonusmaterial ansehen möchte.
Aber vielleicht kommt man ja auch dadurch erst dahin und merkt,
könnte dass es
sein. Was ist, ne? Das weiß man immer nicht. Also wie auch immer, das sind die beiden Versionen, die ihr, glaube ich, kaufen könnt. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber das sind so die, die wir jetzt so kennen.
Es gibt nur eine von Arrow, aber halt ohne deutsche Tonspur.
Ah, okay, ja gut. Ja gut, andere, ja, klar, andere Länder. Ja. Klar, dass Arrow sowas auch rausbringt, ja. Gut, dann haben wir es, glaube ich, damit, oder? Also ich wäre auch happy.
Sehr gern, ja. Dann war wieder ein sehr, ich denke mal, ausführlicher Podcast. Ging nicht so lange wie Lou Commentary. Der ging ja über 2 Stunden.
Obwohl wir auch 1,40 haben jetzt hier auf der Uhr.
Ja, also 100 Minuten sind es jetzt trotzdem geworden. Ich bin mit meinen ganzen Notizen eigentlich soweit auch am Ende und habe auch ein gutes Gefühl, dass wir jetzt die 100 Minuten auch, denke ich mal, ganz sinnvoll ausgefüllt haben mit allem, was uns zu dem Film so einfällt.
Alles klar, dann bleibt nur noch die Frage zu klären, was bekomme ich dann beim nächsten Mal?
Also, ich habe jetzt, dadurch, dass wir uns hier ein bisschen anders organisiert haben beim Einsprechen des Podcasts, gar nicht darauf konzentriert, dass der Film hier bei mir in der Nähe liegt. Ja. Deswegen werde ich dir jetzt das Ganze mündlich sagen. Ist es okay, kannst wenn ich es dir mündlich sage? Ja. Okay.
Schau mir gleich an, was da für mich bereit liegt hier fürs nächste Mal.
Okay, also in der nächsten Folge von Lukas werden wir uns in ganz andere Gefilde begeben.
Italienischer Horror.
Richtig.
Echt?
Ja. Oh,
wow.
Ein Film, der
bist du leicht zu durchschauen. Das ist ja krass, ey.
Ein Wahnsinn. Film, den ich sehr, sehr lieb gewonnen habe. Und wir werden es leider, es tut mir wirklich im Herzen weh, wahrscheinlich nicht mehr vor Halloween schaffen, die Folge hochzuladen. Okay. Sonst wäre das Ganze natürlich ultra passend. Ja. Aber ich denke mal, wir werden trotzdem ein paar Wochen Zeit brauchen. Sonst müssten wir uns auch, den Witz muss ich jetzt noch bringen, denke ich mal, umbenennen in Lou Fast. Und Lou Fast sind wir jetzt denn wirklich nicht. Ja, aber es handelt sich um einen Film von Alexandre Aja aus dem, aus der sehr schönen Zeit des New French Extremism, nämlich, Alta Tension oder auch High Tension.
Geil! Echt, ja? Oh, schön! Geil. Den kenne ich schon. Aber ich freue mich, also wir haben ja zusammen mal hier geschaut, ne? Alter, freue ich mich drauf. Ja,
ich habe sehr große Lust, mal das Ding wieder zu besprechen. Habe den schon unzählige Male gesehen, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich denke mal, jetzt ist es auch mal an der Zeit, einen Film zu besprechen, den zumindest ich schon unzählige Male gesehen habe.
Ich habe dich jetzt, ich habe dich jetzt da mittendrin in meiner Euphorie unterbrochen. Also High Tension, ne?
Richtig, genau. Ich habe den spanischen Titel genannt, weil auf der Blu-ray-Edition, die du bekommen wirst, ist die spanische Edition, steht Alta Tens.
Tensione? Ich weiß es nicht, ich kann kein Spanisch. aber High Tension, genau.
Geil, ey. Das ist nice. Da freue ich mich drauf. Da habe ich direkt jetzt schon so viele Gedanken zu.
Genau. Freu mich den kennen wir ja schon beide.
Ja.
Insofern wird das, denke ich mal, auch wieder sehr ergiebig. Diesmal mit einem wirklich relativ extremen Horrorfilm. Mhm. Wer den schon kennt oder wer weiß, wo er den ganzen Film mal sehen kann, mal herbekommen, sich mal ausleihen kann, etc., der kann das Ganze ja schon mal machen, um dann, sage ich mal, unserem Podcast aufmerksam zuzuhören. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge.
Schaut aber vorher bei Schnittberichte rein, weil das, richtig, das Ding ist in Deutschland, glaube ich, gibt es das nicht ungeschnitten, oder?
Sehr schwierig. Ich glaube, es gab mal ein Mediabook, das war ratzfatz weg, wurde einmal aufgelegt. Hm. Ansonsten müsste man, glaube ich, bei YouTube mal gucken oder im Ausland. Da gibt es auf jeden Fall noch so ein paar Editionen, die, ich glaube, auch von XT-Video, die noch verfügbar sind.
Ach, die haben eine, ja?
Ja, ich glaube schon, ja.
Ah, okay, muss ich mal gucken.
Ich weiß jetzt nicht, als DVD oder als Blu-ray, vielleicht auch beides.
Ja.
Aber wenn man will, dann findet man diesen wirklich hervorragenden Film.
Da muss ich mal gucken. Bei den guten Freunden aus Österreich.
Mhm.
Mal gucken.
Richtig.
Ja, war klar, dass die sowas auflegen auch. Aber das, da freue ich mich richtig drauf. Es war wirklich mal in der Zeit, dass wir über New French Extremism reden. Da freue ich mich drauf. Mach mal.
Sehr schön. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge, wenn es um Alexandre Ajas High Tension geht.
Genau. Bis dahin habt eine schöne Zeit. Guckt viele Filme. Wir wünschen euch ein schönes Halloween-Fest dann. Ne? Wir werden auch das irgendwie in einer gewissen Weise feiern.
Ja.
Wahrscheinlich im privaten Bereich. Ja, macht's gut. Ciao, auf bald. Tschüss.
Happy Halloween, macht's gut.